Maggie ist bei mir hier in einer Art Studio, in voller Star Wars Montur, vor heißen Scheinwerfern. Warum machen wir das?
Weil wir über Andor reden müssen, Nico.
Müssen wir?
Ich glaube, wir müssen. Wir wollen das auch. Ja. Und dann kommt der Punkt, wo man ins Internet schaut und feststellt, dass eigentlich alle und ihre Großmutter schon über Andor geredet haben. Und sich die Frage stellt, müssen wir auch noch?
Ich dachte auch, dass das durch ist, das Thema. Und wir sind ja Leute, die bei so Popkulturthemen immer ein bisschen spät dran sind. Und nicht nach jeder Folge ein React-Video machen, weil wir über Pen Paper reden auf dem Kanal und nur ab und zu über Star Wars. Aber wir reden auf dem Kanal schon immer über Star Wars. Wir haben alle wichtigen Meilensteine hier abgedeckt. Alle Kinofilme, die zu Lebzeiten des Kanals liefen, haben wir besprochen. Alle Serien, die relevant waren. Sogar Acolyte.
Wir haben einen Podcast, der sich nur mit Star Wars beschäftigt.
Wir haben einen Podcast, wo wir chronologisch durch alles durchgehen, wo Star Wars draufsteht. Aber da sind wir noch lange nicht bei Andor. Und wir haben den Drang, über Andor zu reden. Und das liegt bei mir vor allem daran, dass ich mit ganz vielen von meinen Freunden drüber gesprochen habe oder drüber reden wollte. Und dann kam raus, die gucken das gar nicht. Ich habe so viele Leute bei uns in der Community, die es gar nicht kennen und denen ich die ganze Zeit sage, ihr müsst das gucken. Das ist die beste Serie der letzten, was weiß ich wie viele Jahre. Auf jeden Fall die beste Star Wars Serie. Manche Leute würden sogar sagen, es ist das Beste, was Star Wars hier hervorgebracht hat. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich bin auch ein kritischer Mensch, was Star Wars angeht, mit dem ich nicht aufgewachsen bin.
Meine These ist also, nicht viele Leute haben Andor gesehen, aber alle, die es gesehen haben, haben einen Podcast oder ein YouTube-Video dazu produziert.
Das kommt vielleicht hin. Also es ist ja die teuerste Star Wars-Serie, die jemals gedreht wurde, aber es ist nicht die erfolgreichste, mit Abstand nicht. Es ist, glaube ich, sogar relativ weit unten. Und wir reden darüber, warum das so ist vielleicht, oder wir spekulieren darüber. Und wir fragen uns, warum haben so viele Menschen aus unserer Bubble nicht gesehen? Und dafür andere, das Video hat wahrscheinlich einen Clickbaity-Titel, der gar nicht so clickbaity ist, weil die Frage werden wir erörtern. Warum? Soll ich das fragen?
Oder ich kann das auch gerne.
Willst du die Titelfrage stellen?
Warum schauen Nazis Star Wars?
Oder warum schauen Faschisten Star Wars? Oder Rechtsextreme? Was finden die da dran? Geht es darum, dass sie keine Medienkompetenz haben, Maggie? Oder interpretieren sie ganz andere Dinge da rein? Ist es erlaubt, da was anderes rein zu interpretieren? Und warum streite ich mich mit diesen Menschen auf Facebook? All das werden wir im Verlauf dieses Videos erörtern. Aber du wolltest noch über den Hintergrund reden.
Das ist eine kleine Erweiterung zu unserem Auftakt hier. Es ist gute Tradition, dass wenn man über ein nerdiges Thema redet, man hinter sich ein Studio hat, das mit Nerdkram vollgestopft ist. Und man könnte jetzt denken, das hier ist unser Star Wars Studio. Ich muss euch leider enttäuschen oder vielleicht amüsieren. Das ist schlicht und einfach unsere Fernsehecke. Die sieht so aus.
Ja, das ist nicht der Teil unseres Hauses, der als Studio gemeint war. Aber wir haben uns entschieden, dass wir das jetzt zweckentfremden. Backstory, soll ich es erzählen, warum das hier so aussieht? Also abgesehen davon, dass wir bekloppt sind.
Gerne, wenn wir das kurz zusammenfassen können, aber es ist etwas konvolut.
Wir machen auch Star Wars Live-Rollenspiele. Sehr selten. Immer nur, wenn wir eine gute Location dafür finden. Wir haben im Februar einen Film gedreht, hatten dafür eine Location gemietet für den ganzen Monat, haben uns überlegt, was machen wir jetzt mit der Location noch? Star Wars Lab. Haben eine Menge Sachen dafür bestellt. Viele davon kamen nicht rechtzeitig. Das Lab war, ehrlich gesagt, ein Flop. Also es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das jetzt alles, was wir an Star Wars Lab-Fotos haben. Wahrscheinlich machen wir es nie wieder. Dann wird es halt jetzt einfach Deko, die bei uns fest installiert ist, damit wir einfach eine Kulisse haben, die ein bisschen Star Warsig ist, damit wir uns da wohlfühlen können. Ob das so geklappt hat, weiß ich nicht. Wir werden vielleicht mal einen kleinen Beitrag über diesen Raum hier machen, was hier alles rumsteht. Für heute ist es ein unruhiger, grellbunter Hintergrund für dieses Video, für den ich mich nicht schäme.
Nein, auch nicht für den selbstgebauten Gonk-Druiden.
Maike hat einen Gonki gebaut aus zwei, Kisten, zwei Aufbewahrungsboxen, die man so beim Baumarkt bekommt.
Zwei Aufbewahrungsboxen, Handy-Dekoration, Ofenrohren, zwei kleinen Boxen, viel Farbe und einem auseinandergenommenen, kaputten Kameraobjektiv. So viel dazu.
Ja. Also wir gehen jetzt drüber, warum man Andor gesehen haben muss, wie wir es fanden und warum die falschen Leute daraus vielleicht die falschen Schlüsse ziehen. Und Disclaimer dazu noch. Maggie, bist du Filmwissenschaftlerin? Bist du Politikwissenschaftlerin oder sowas?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich auch nicht. Deswegen ist das jetzt ein Beitrag von zwei Leuten, die höchstens eine Expertise für Star Wars haben. Alles andere ist unser Halbwesen-Gebrabbel. Entschuldigung dafür.
Wir sind einfach zwei Leute ohne Ahnung, aber mit Meinung im Internet. Und damit reihen wir uns hervorragend ein, finde ich.
Ich dachte, das wäre unser Alleinstellungsmerkmal, ehrlich gesagt. Wir hatten ja schon gesagt, nicht all unsere Freunde und die Menschen aus unserer Bubble, für die wir dieses Video vor allem machen. Ich weiß, dass es nach ein paar Tagen von irgendwelchen Rechten gefunden und in den entsprechenden MySpace-Gruppen oder wo die sich rumtreiben, geteilt wird. Aber wir machen es vor allem für unsere Freunde. Die haben das nicht alle gesehen. Deswegen müssen wir zusammenfassen. Was ist das eigentlich für eine Serie, Maggie? Worum geht's denn da? Wer ist denn dieser, oder was ist dieser Andor? Ist das nicht ein Planet?
Das ist Endor, schon mal ein guter Ansatz. Mhm. Cassian Andor ist eine Figur, ursprünglich aus dem Film Rogue One, der einen Teil des Opening Crawls von Episode 4 umsetzt, nämlich in einer Schlacht wurden die Pläne des Todessterns gestohlen. Und jetzt hat sie die Rebellion. Und Cassian Andor wird dort vorgestellt als ein Agent der Rebellion, der ziemlich knallhart ist und am Ende Rogue geht, quasi einen Tom Cruise des Star Wars-Universums, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute die richtigen Dinge tun und die richtigen Pläne an die richtigen Menschen geschickt werden. Oder Aliens.
Er wird nicht als Sympathieträger aufgebaut.
Nein. Die erste Szene, die wir von Cassian Andor in Rogue One sehen, ist, dass er einen Kontakt trifft, von dem wichtige Informationen bekommt. Und als dann sie bedroht werden, dass sie gleich verhaftet werden und der Kontakt ist verletzt und kann deswegen nicht fliehen, erschießt er ihn, damit er die Informationen nicht an die Imperialen weitergeben kann. Pragmatisch. Alles andere als sympathisch. Und Andor, die Serie, ist jetzt die Vorgeschichte. Wie ist dieser Mensch zu diesem Agenten der Rebellion geworden? Das ist der Aufhänger, der Nagel, an dem das Ganze sich hält. Aber eigentlich ist es eine Geschichte, wie ist die Rebellion überhaupt entstanden? Wie sind die einzelnen Leute dahin gekommen? Was sind ihre Hintergrundgeschichten? Und aus was für einer Art von Leuten und Hintergründen entwickelt sich überhaupt eine Rebellion, die am Ende Erfolg haben kann?
Genau, eigentlich müsste die Serie ja irgendwie Star Wars Rebellion heißen oder Beginn der Rebellion oder was weiß ich.
Aber es gab schon Rebels.
Ja, aber Cassian ist teilweise halt nur dabei. Er ist gar nicht immer unbedingt der Handlungsträger, sondern er ist nur der Point-of-View-Charakter. Viele von den Figuren der Serie sind oft nur dabei und machen gar nicht so viel. Aber wir sehen durch ihre Augen das Star Wars-Universum in einer fünfjährigen Entwicklung in seiner dunkelsten Zeit. Und es ist dadurch eine Charakterstudie, diese Serie. Es ist auf jeden Fall eine charaktergetriebene Serie. Es ist wahnsinnig viel mehr Worldbuilding als in den Filmen. Mhm. Und es simuliert so ein bisschen, es zeigt so ein bisschen, wie ist das Leben, auch der langweilige Alltag manchmal in diesem Universum und vor allem, wie ist das Leben unter einem faschistischen Regime. Und das ist natürlich die wichtigere Message als, wie ist das Leben in Star Wars. Also das nimmt man als Bonus so mit, würde ich sagen.
Ja. Als Leute, die die Galaxis auch Worldbuilding-technisch einfach sehr gerne mögen und am liebsten in ihr leben würden, ist das ein großartiger Bonus. Aber zugegeben nicht der Kern.
Vielleicht nicht in der Zeit, aber.
Korrekt, ja. Es gibt bessere Zeitebenen, in denen ich existieren möchte in dieser Galaxis. Einer der Gründe, sie zu schauen, ein sehr offensichtlicher und oberflächlicher Grund, mit dem man sie dann vielleicht Leute locken kann, ist, sie sieht toll aus. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, es war eine unglaublich teure Serie. Und das sieht man daran, dass sie unglaublich gute Props, unglaublich gute Kulissen gebaut haben und dass sie auch an bemerkenswerten Orten gedreht haben, die sich sehr gut in die Galaxie einfügen. Da kommt es einem entgegen, dass es immer mal wieder Architekten, Architektinnen gibt, die interessante brutalistische Ansätze für öffentliche Gebäude hegen.
Auch in England offensichtlich.
Und in Spanien und es wurde viel in Europa gedreht, tatsächlich.
Ja, yeah. Also die Schauspieler haben ja selber auch gesagt, sie haben erwartet, von einem Greenscreen oder in diesem Volume zu stehen, also diesem digitalen Studio, wo sie eigentlich alles gedreht haben die letzten Jahre, und waren überrascht, dass sie dann tatsächlich in Sets, gebauten Sets oder Real-Life-Locations gedreht haben, die dann nochmal digital überbürstet wurden oder wo man halt irgendwie so ein Star-Wars-Panel an der Wand klebt, damit das halt nicht nur ein Flur von einem Wohnklo in England ist, sondern dann halt ein Flur von einem Wohnklo in auf Coruscant. Und das funktioniert erstaunlich gut. Meistens. Wir kommen noch dazu, wann es für mich nicht funktioniert. Denn wir werden diese Serie auch kritisieren. Wir lieben sie zwar, ja, aber wir werden auch was zu motzen haben, denn das ist erlaubt. Man kann Dinge nicht nur scheiße oder gut finden. Ja, man kann auch sagen, ich liebe das, ich sehe aber die Fehler. Es ist eine Serie, über die man lange nachdenkt, die bei einem bleibt. Obwohl gar nicht so viel da drin passiert. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Sie ist wunderschön. Aus den Gründen, die du schon sagtest. Es sind auch wunderschöne Menschen, die mitspielen. Also die Guten spielen.
Und hier kommt ein Punkt, den Nico niemals erwähnen würde, ja, den ich aber persönlich noch mit einbringen muss. Die Kostüme sind unglaublich toll.
Ja, sind sie.
Gut, damit habe ich das jetzt einmal gesagt.
Ich habe keine Ahnung.
Worauf wir gerade hinaus wollten, ist, dass die Serie sich ein bisschen entgegen aktuellen Trends bewegt, was Fernsehen und Entertainment angeht. Sie lässt sich Zeit und sie wiederholt Dinge nicht oft. Mhm. Ich weiß das sehr an dieser Serie zu schätzen, dass sie mich als Publikum ernst nimmt, von mir erwartet, dass ich aufpasse, aber das dann auch tatsächlich belohnt.
Ja, ich habe mit vielen Leuten über die Serie gesprochen. Und viele haben andere Schlüsse aus dem gezogen, was da gezeigt wurde. Haben die Charaktere völlig anders interpretiert. Haben teilweise gar nicht mitbekommen, wie die Connections sind. Da geht ein Hund durchs Bild. Danke, Indy.
Er geht nicht durchs Bild.
Er bleibt jetzt hier. Leute haben die Zusammenhänge anders interpretiert als ich oder sie gar nicht gesehen. Oder ich habe sie nicht gesehen und sie wurden mir dann später erklärt. Und es ist viel auch offen für Interpretation. Oft werden Leute in eine Situation geworfen, die sie selber nicht verstehen. Und du musst dir aus dem Fetzen der Dialoge, die du in den Kopf geworfen bekommst, und dem, was du siehst, zusammenreimen, was ist da eigentlich passiert? Jetzt in der zweiten Staffel, wir gehen hier rüber, das haben wir gar nicht gesagt, weil die zweite Staffel gerade gelaufen ist. Also wenn wir das ja aufnehmen vor ungefähr 2 Wochen, gibt es eine Szene, wo unsere Hauptfigur auf einem Planeten landet und die Situation ist nicht die, die sie erwartet hat. Stattdessen sind da 15 Idioten, die im Gebüsch sitzen und ihn bedrohen. Und es wird nie erklärt, wer ist das? Was wollen die eigentlich? Warum sind die da? Aber du kannst es ableiten aus dem, was du siehst und hörst. Und deswegen habe ich von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge gehört, wer diese Menschen sind. Natürlich kannst du dir Interviews anschauen mit den Serienmachern, das haben wir auch exzessiv gemacht, die dir dann genau erklären, was die Absicht dahinter war. Es hat mich ein bisschen an die Schulzeit erinnert, ja? Lies dieses Buch. Und dann machen wir eine Erörterung. Mm. Nur, dass es halt ein Star-Wars-Buch ist.
Und erst
denkt man sich, Star Wars ist schon ein bisschen dröge. Also, wenn man nett ist, sagt man, es ist Slow-Burn. Ja? Mhm. Was ja auch einfach Code ist für, ist echt langweilig. Es ist aber nicht langweilig. Es ist so bildgewaltig und die Musik ist so gut und die Schauspieler sind so gut, dass es, obwohl fast nichts passiert, ich mich wirklich keine Sekunde gelangweilt. Ich hätte nur gedacht, es ist langsam. Und ich bin auch jemand, der leicht abgelenkt wird durch Worldbuilding. Ich sehe Dinge im Hintergrund und denke, ah, was ist das? Was ist das für ein Objekt? Wo sind die da jetzt hier? Was könnte das sein? Und dann verpasse ich den Dialog. Das ist tödlich bei der Serie.
Ja. Meine Erfahrung mit Andor war, dass viel angehalten wurde, kurz zurückgespult oder angehalten wurde, ich dann einen ernsten Blick abbekam und die Frage, kannst du mir erklären, was gerade passiert ist?
Aber dann konntest du es.
Manchmal.
Und das war vielleicht 2-mal, ja.
Und auch, ja, dass wir in den 2 Wochen seither es regelmäßig entweder aus dem Nichts oder mitten in einem vollkommen anderen Gespräch, ja, auf einmal diese eine Szene, mhm, in der Folge wo.
Ja.
Ich glaube, die ist da, weil. Mhm. Diese Serie bleibt bei einem und diese eine Person ist definitiv Nico.
Ist das denn dann, wenn ich sowas sage, denkst du dann, oh Gott, ist der doof, das war doch klar? Oder ist es dann so, dass du sagst, hey, du hast recht, das könnte sein. Oder eine Mischung?
Ich sage, es ist eine Mischung mit was anderem.
Oh.
Ich sage, erstens, oh, du hast recht, das ist spannend. Oder, mhm, ich habe da eine Theorie dazu, mhm, oder ich habe darüber nachgedacht. Und ich kann es dir erklären, weil ich glaube, ich bin durchgestiegen. Und dass ich mich extrem freue, dass du so viel Beschäftigung damit hast und dass du dieses Fandom wieder ganz anders für dich aufgenommen hast. Also das... Viel unserer Beschäftigung mit Star Wars war ein bisschen lapidar, aus, ja, Anstrengung, würde ich sagen.
Ja gut, wir haben einen Podcast, wo wir über alle Star Wars Folgen reden und alle Filme, die jemals gemacht wurden. Und da ist halt auch viel dabei, was natürlich sich an Kinder richtet oder was einfach Filler ist oder was...
Oder ein Slow Burn.
Oder nur aus stumpfer Action besteht. Und ich mag alles davon, aber ich weiß, dass es für dich ein bisschen anstrengend ist manchmal.
Ja, und... Es ist auch nicht das, was dich so beschäftigt wie das. Und ich mag es zu sehen, dass du wertfrei an Obsession wiedergefunden hast.
Sag mal so, ich habe zuletzt so viel über Star Wars nachgedacht, das war 2015, als Episode 7 ins Kino kam.
Und du und dich wie ein Alien gefühlt hast.
Ich wollte jetzt nicht über die Sequels reden, ne? Aber ursprünglich hatte ich das Gefühl, ich bin der Einzige auf der Welt, der Episode 7 scheiße findet. Und dann ist die Stimmung ja komplett gekippt in den Jahren danach, weil die 2 Filme danach ja auch so problematisch waren, vor allem halt, ich weiß, der 8. ist der, den die meisten hassen. Ich kann dem 8. noch am meisten abgewinnen, obwohl er einen Riesenpunkt hat, den ich wirklich verachte. Da kommen wir vielleicht noch dazu, wenn wir über Politik reden. Und der 9. hat ja dann das ganze Ding gekillt. Es gab ja seitdem keinen Kinofilm mehr. Der nächste kommt nächstes Jahr. Und danach gab es zwar sehr viel Star Wars, mit dem ich zufrieden war, aber das war halt auf dem Niveau, ja, nett. Es lebt vor allem von Nostalgie. Es gibt vielleicht in einer Staffel Mandalorian eine Folge, wo ich sage, das war geil. Zum Beispiel die vorletzte Folge in Staffel 2. Das ist die mit Bill Burr, der seinen Vorgesetzten
erschießt,
abknallt. Aber ansonsten ist es halt da. Es ist allgegenwärtig und man freut sich drüber, aber es bleibt halt nicht bei einem. Es gibt einem kein Seelenfutter.
Ja. Und im Kontrast zu dem, was du gerade nochmal über die Sequels gesagt hast, dass erst im Tail End klar wurde, dass es von Anfang an nicht durchdacht war, das ist bei Andor genau andersherum. Es ist alles von vorne bis hinten durchgedacht. Mhm. Und das merkt man, das ist keine Serie wie so manche anderen in den letzten Jahren, wo im Schnitt erst entschieden wird, was wann wo passieren soll, sondern wo das Drehbuch absolut fest war, nur noch in Kleinigkeiten irgendetwas gemacht wurde und alles schon miteinander vernetzt und fertig war, bevor sie angefangen haben zu drehen.
Ich meine, sie haben jetzt jahrelang dran gearbeitet, fast seit Rogue One.
Ja.
Ja? Also nicht ganz 10 Jahre, auf jeden Fall 5 haben sie gedreht. Die Drehbücher waren vor Jahren schon fertig, was ich bemerkenswert finde, wenn man bedenkt, wie aktuell sie wirken. Und da war wohl schon alles festgelegt. Sie mussten es dann nur noch drehen. Ja, es war wirklich komplett durchdacht. Ist ja auch einfacher, wenn du den Endpunkt schon hast. Und vieles, was Rogue One will, ist ja auch einfach Background liefern. Was Andor will, ist Background liefern für Sachen, die in Rogue One passieren. Was Rogue One auch extrem nötig hat, finde ich. Also, das war ja, da war ich auch nicht mit der Massenmeinung, dass alle sagten, Rogue One, oder viele, ist der beste Star Wars Film aller Zeiten. Vielleicht noch schlechter als Episode 5. Also Empire, vielleicht aber auch der Beste. Und ich habe gesagt, Leute, die letzten 40 Minuten von Rogue One sind phänomenal. Also der ganze Endkampf ist unglaublich gut. Alles davor
ist ein bisschen lose gestrickt.
Vor allem aber, weil ich mit den Charakteren nichts anfangen konnte. Und das behebt Andor jetzt in 3 oder 4 Fällen. Also wir kriegen nicht nur mehr Andor, wir kriegen mehr Mon Mothma. Mon Mothma ist ja ein Charakter, den es seit über 40 Jahren gibt, aus Jedi-Ritter ursprünglich. Wir kriegen mehr Saw Gerrera, was ich nicht gebraucht hätte, aber okay. Und wir kriegen mehr K2SO, den Druidenbegleiter von Andor. Und ein paar andere Nebenfiguren bekommen auch noch mehr Hintergrund. Aber keine von den sonstigen Hauptfiguren aus Rogue One. Hättest du dir gewünscht, dass die auftauchen? Hättest du dir Jyn Erso oder die beiden Tempelwächter gewünscht? Oder Bodhi, den imperialen Piloten?
Ich habe da tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht bisher, außer über die Jyn Erso-Frage. Und nein, habe ich nicht gebraucht und sie hätten auch in Andor als Serie nicht reingepasst.
Finde ich auch.
Weil sie aus einem anderen Tonfall des Universums kommen.
Deswegen passt aber auch Saw Gerrera schon fast nicht da rein. Also
grenzwertig, ja.
Ja, das ist der Punkt. Wenn du Andor guckst und dann Rogue One direkt, dann gewinnt dieser Film wahnsinnig. Also da ist so viel Setup, was jetzt nachgeliefert wurde, was den Film emotional viel besser wirken lässt. Also ich würde sagen, der hat einen kompletten Punkt in der 1 bis 10er Skala mehr bekommen jetzt durch Andor. Aber gleichzeitig ist es auch lächerlich, wie das Pacing ist. Also es ist wie ein TikTok-Video nach Andor. Andor ist so langsam und Rogue One ist so hektisch. Und Jyn Erso passt überhaupt nicht zu den anderen Charakteren. Sie ist so eine, ich weiß nicht, warum sie im Nahkampf so viele Stormtrooper ausschalten kann, während das in der ganzen Serie von Andor, also sie ist der beste Kämpfer in diesem ganzen Kosmos, ohne dass wir viel über sie wissen. Okay, muss ich akzeptieren, aber irgendwie vom Feeling her seltsam.
Das ist
hätte man aber auch nicht reparieren können.
Ja, das ist auch etwas, was Andor sehr gut macht. Das macht das Imperium tatsächlich angsteinflößend auf sehr vielen verschiedenen Ebenen.
Ein TIE Fighter reicht und du machst sie in die Hose. Oder 3 Stormtrooper, was weiß ich, wo du, wenn du Star Wars seit langem konsumierst, denkst du halt, oh nein, Stormtrooper, was werden unsere Helden tun? Sie drehen ihre Helme und treten ihnen in die Eier.
Die oder, können ja eh nicht treffen.
Oder wenn du die Videospiele gespielt hast, ein TIE Fighter, der hält 2 Treffer aus von einem X-Wing, dann ist der weg. Ja.
Aber wenn du nicht in einem X-Wing sitzt.
Ja, wenn du einfach ein Fußgänger bist. Dann ist ein TIE Fighter echt übel. Und das kriegen sie echt hin. Hm. Und sie kriegen es auch hin, dass das sich nicht mehr wie Nazi-Clowns anfühlt. Also wir hatten damals bei Rebels gesagt, als wir Rebels besprochen haben hier, die Imperialen sind Clowns. Nazi-Clowns. Und jetzt sind sie keine Clowns mehr. Sie sind einfach nur noch Nazis. Und zwar 100%. Und dass dieses Commitment zu sagen, das ist keine vage Analogie für irgendjemand, der nicht nett ist, sondern das sind einfach Nazis. In jeder einzelnen Hinsicht. Das gibt mir sehr viel. Aber darüber reden wir gleich auch noch.
Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir sagen, Leute sollten Andor schauen. Es ist eine Serie über den Faschismus, über den Widerstand gegen den Faschismus und wie er am Ende auch seine ganzen eigenen Kinder fressen wird. Und das ist das ist, glaube ich, gerade gar nicht so unwichtig.
Ich meine, es gibt eine Menge Medien, die sich damit befassen. Die meisten sind in meiner Erfahrung YouTube-Videos. Vielleicht kenne ich sie auch nicht, aber mir hat keine Serie die letzten Jahre so viel gegeben wie Andor. Und mich so... Ah, eine Ausnahme vielleicht noch The Boys. The Boys geht in eine ähnliche Richtung, bleibt aber zu klamaukig.
Ja.
Und ist halt eine Comic-Verfilmung, ne? Es ist ja kein realistisches Produkt, The Boys. Ich liebe es. Aber es ist so over the top, dass ich es auf gar keinen Fall so eine beklemmende Stimmung empfinden kann wie bei Andor. Andor ist realistischer als eine Märchenserie im Weltall, ist realistischer als The Boys, was auf der Erde spielt, nur mit Superkräften.
Ja, und das ist der letzte Punkt vielleicht, den ich persönlich noch aufhören will, bevor wir mit dem, warum sollte man das auf jeden Fall schauen, einen Abschluss finden und mit dem nächsten Punkt weitermachen. Die Serie nimmt Star Wars zu jedem Zeitpunkt hundertprozentig ernst, greift sogar Dinge aus dem alten Kanon auf, die außer Leuten, die wirklich absolut tief in der Wikipedia vergraben sind, gar nicht kennen dürften wahrscheinlich. Mhm. Und es gibt nie ein Augenzwinkern, es gibt nie ein Haha, Stormtrooper können nicht treffen oder irgendwelche lustigen Popkultur-Anspielungen oder selbstreferenziellen Kram oder so etwas. Kein Bartos, also niemals ein Brechen der aufgebauten Stimmung, genau. Sondern es ist immer in der Welt und es nimmt sie immer ernst mit allen ihren Inkongruenzen und Seltsamkeiten.
Ich meine, es hat auch ein paar Lacher, ne? Ganz wenige. In der ersten Staffel noch ein bisschen mehr. Aber nichts auf so einem Marvel-Niveau.
Ja.
Nichts gegen Marvel. Ich mag die meisten Marvel-Filme und vor allem die Guardians-Sachen. Aber
es ist sehr erfrischend,
ja,
das jetzt wieder zu sehen, dass das Pendel sich ein bisschen davon wegbewegt und es nie in die Kamera gejimmt wird. Es gibt nie ein Augenzwinkern. Es gibt nie ein, hey, ihr Publikum wisst, was wir meinen.
Das ist eine Kamera, um zu gymmen.
Das ist... Warte.
Nicht schlecht. Was mir da wichtig ist, ich habe noch gesagt, das ist eine langsame Serie, ein Slowburn. Das heißt nicht, dass ich mich da gelangweilt habe, sondern es ist einfach nur umso befriedigender, wenn dann eine Eskalation kommt. Es ist so aufgebaut, fast immer, dass du 3 Folgen Aufbau hast, Setup, und dann am Ende der 3. Folge ein Abschluss eines Arcs, also das wäre jetzt immer ein Film, ein langer, ein Payoff, der richtig reinhaut. Also der auch nicht so reinhauen könnte, wenn du nicht den langsamen Aufbau gehabt hättest. Das ist ein bisschen wie in Herrn der Ringe eigentlich, ne? Es lässt sich sehr viel Zeit und haut am Ende umso mehr rein. Es ist überhaupt nicht wie Herr der Ringe, diese Serie. Aber so wie Fantasy oft funktioniert, dass du ganz viel Stimmung hast und es langsam sich aufbaut, aber dann entlädt sich's halt erst recht. Und
oder wie guter Horror.
Oder wie guter Horror, ja, richtig.
Wie, also,
oder einfach wie eine gute Geschichte.
Ja, dass man Zeit braucht, um Grundlagen zu legen, Stimmung aufzubauen, die Konflikte einzuführen und die Spannung zu steigern, bevor es dann...
Star Wars versucht das oft. Also gerade Dave Filoni in seinen Serien versucht durch langsames Erzählen das hinzubekommen, aber sein Payoff ist dann meistens enttäuschend. Nichts gegen Dave Filonis Serien. Aber so Sachen wie Mandalorian, das Finale von Staffel 2, hat ja auch sehr viel Aufbau. Aber dann passiert eigentlich nichts. Und vor allem, ist die blöde Beschwerde. Es sterben zu wenig von den Hauptfiguren, als dass man wirklich ein Gefühl für Gefahr hätte. Es ist keine Wucht dahinter, weil es sich konsequenzlos anfühlt. Aber das hier ist realistisch. Und das, obwohl nicht jedes Setup auch ein Payoff hat. Also manchmal guckt man sich einen Handlungsstrang an und dann endet er einfach und man fragt sich, was habe ich gerade gesehen? Dann frage ich dich. Und dann weißt du es manchmal auch nicht. Und dann schaue ich es nochmal und merke, ach so, das war für den Plot überhaupt nicht wichtig. Die Szene ist nicht für den Plot. Die Szene ist nur, um zu zeigen, was mit diesem Charakter wird. Und was mit diesem Charakter wird, ist dann aber auch nicht Selbstzweck, sondern das verändert den Charakter so, dass er auf einen anderen Charakter einwirkt, damit er Dinge tut, die er sonst nicht getan hätte, oder einfach an Orten ist, wo er sonst nicht wäre, um dort etwas zu finden, was er später braucht. Aber es ist oft so vage, dass du den direkte Connection gar nicht siehst in der Story, was es halt auch realistischer macht. Also im echten Leben ist ja auch nicht immer Aktion, Reaktion, Konsequenz, sondern du musst dir das reininterpretieren. Und das kann man hier aber, wenn man darüber nachdenkt, sehr gut. Hm.
Nico, weißt du, würde sich wünschen, dass das Leben nach dramaturgischen Gesetzen funktionieren würde und ist regelmäßig frustriert dadurch, dass die reale Welt leider einen großen Mangel an Planung und Storytelling aufweist.
Sind wir das nicht alle? Aber Andor schafft es, diese Brücke zu schlagen zwischen, es fühlt sich realistisch an und erstmal hast du eine random Szene, aber du kannst sie gut verbinden und in deinem Kopf selber sagen, ja, aber wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre der Charakter wahrscheinlich gestorben. Und deswegen hatte das doch einen Sinn. Und wir spoilern jetzt nicht, wer gestorben ist und wer was gemacht hat. Ich will, dass ihr das hier guckt, ja? Und dann wieder herkommt. Am Ende des Videos gehen wir über die Handlung. Aber nur kurz.
Ja.
Wir spoilern erstmal nicht.
Aber es ist immer so handlungstechnisch, als würde man sich von außen in einem Fraktal nach innen bewegen. Dass die vielen auf den ersten Blick unzusammenhängenden Dinge am Ende den gleichen Stamm haben, beziehungsweise auf das gleiche zulaufen.
Ja, und auf was es zuläuft, ist der offene Bürgerkrieg in Star Wars und ein Auflehnen gegen das faschistische Regime des Imperiums. Und ich glaube, der Verfassungsschutz hat uns erlaubt, dass wir das faschistisch nennen, das Regime. Das ist geprüft worden. Und das Imperium hatte eine Zeit zu klagen, ob sie das nicht sagen dürfen. Und sie haben die verstreichen lassen, diese Zeit. Also, Imperator Palpatine ist ein Faschist, ja, man darf das so sagen.
Sogar Tony Gilroy, ja, der Showrunner, darf das und einer, mehr oder weniger der Hauptautor auch, ja, darf das inzwischen sagen, nachdem die offizielle Pressetour vorbei ist, in der er das Wort Faschismus nicht benutzen durfte.
Ist mir aber jetzt egal, denn das war von Anfang an sein Anliegen. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Also, die Nazis hier, die Weltraumnazis, sind so offensichtlich Weltraumnazis. Sie haben ihre eigene Wannsee-Konferenz. Die findet zwar nicht in Berlin oder auf Coruscant statt, sondern die findet im, wie hieß Hitlers Alpenresidenz, Obersalzberg. Der hatte so ein Alpenhotel, ne? Da kommt ein Alpenhotel vor. Ist nicht die Alpen, aber es sieht genauso aus. Da ist eine Konferenz. Da gibt's ein Buffet. Da reden sie über die Vernichtung eines ganzen Volkes und wie sie es am besten machen. Während sie sich am Buffet die Wand vollschlagen, da laufen zwei Leute rum, die eindeutig Goebbels und Göring-Cosplayer sind. Die sind nur Background, ne? Aber, und dann geht es darum, das ist jetzt kein Spoiler, das wird direkt in der ersten Folge erklärt. Da geht es darum, ein Volk zu unterdrücken, auszurauben. Genaue Zusammenhänge führen jetzt zu weit, aber letztendlich geht es um Genozid. Die einfach Franzosen sind. Und das wird erst mit Propaganda versucht, die werden dämonisiert, ne? Und dann wird inszeniert, dass die eben sich selber auflehnen gegen das Imperium, damit man zurückschlagen kann. Und das sind alles so Methoden. Es ist wirklich 1:1 aus dem Geschichtsbuch abgeschrieben. Und ich finde, es wird an der Zeit, dass man das noch. Also ich mag ja subtile Analogien, aber es wird Zeit für einen Holzhammer, was das angeht. Gerade was Faschismus angeht, muss man den Leuten klarer machen, auf was es hinausläuft. Und die Palpatine-Hitler-Analogie ist ja alt. Also spätestens Episode 3 haben alle gesagt, das, was Palpatine macht, ist einfach Hitler. Und jetzt ist das, was Trump macht, einfach Palpatine. Ja, jeden Tag 20 Dekrete.
Nur ein weniger eloquent.
Und weniger charismatisch. Palpatine, ja, selbst im Runzelgesichtsmodus ist immer noch charismatischer als Trump. Und den Amerikanern wird langsam erst klar, was sie sich eingebrockt haben. Ich hoffe, dass diese Serie hilft, die das sehr, sehr direkt ist, mit den Angriffen auf Trump, das zu erkennen. Und ich finde es erstaunlich, dass es geschrieben wurde vor 3 bis 5 Jahren und nicht vor 3 bis 5 Monaten. Weil alles, was über Palpatine gesagt wird oder über sein Regime, könntest du 1:1 über Trump jetzt sagen. Natürlich über viele autoritäre Herrscher, die wir leider gerade haben, ne? Aber bei Trump passt
es
am besten.
Es ist aus dem Machtübernahme und Aushöhlen der Demokratie Handbuch, das der eben auch auf seinem Tisch liegen hat.
Ich glaube, er hat einfach diese Filme gesehen, also er hat wahrscheinlich Episode 3 gesehen und hat sich gedacht, so machen wir das auch. Wobei unklar ist, ob Trump Palpatine ist oder Dooku, weil vielleicht ist ja auch Putin Palpatine, weißt du? Und dann ist Trump die Handpuppe, die. Aber so einfach ist es nun mal nicht mit dem 1:1 vergleichen. Das Leben ist doch nicht.
Ich glaube, wenn wir das jetzt versuchen zu erörtern, verfransen
wir uns. Das dauert ein bisschen zu lang, ja. Wollen wir vielleicht erstmal drüber reden, was wir nicht so toll fanden?
Ich teile einen Kritikpunkt nicht ganz so stark wie du, aber ich habe ihn auch, und ich glaube, es ist ein sehr europäischer Kritikpunkt. Mhm. Viel von dem Worldbuilding, das wir sehen, ist halt einfach die Nachbarschaft.
Yeah.
Das ist vielleicht, also so ein kleines bisschen hatte man das ja schon mit den Prequels. Oh, schau mal, das exotische Naboo in den Alpen.
Auf der Koma See.
Ich kenne diese Terrasse. Und die menschlichen, aber Weltraumkulturen, die sie einführen, gerade in der zweiten Staffel, da gibt es einmal Minarau, ein im Grunde ein Weizenplanet. Mhm. Also die Planeten neigen ja dazu, nur eine Art von Umgebung zu haben, und die ist in dem Fall Getreide. Die sind dort alle sehr irisch. Ja,
die Getreidemenschen.
Getreidemenschen, die gehen auch immer nur in einer Reihe.
Das ist, genau, sie sind da, das hatten sie aber in der Serie schon etabliert, dass auf einem Planeten immer so eine irdische Ethnie so ein bisschen lebt. Ne? Ja. Auch auf Ferrix in der ersten Staffel, die sahen türkisch aus vielleicht, also so vorderasiatisch.
Also sie haben
aber
schon...
Aber auch südeuropäisch, also
sie haben das mediterran im Groben. Mhm. Also sie haben schon immer gesagt, wir machen das Casting so, dass es nach einer relativ homogenen Bevölkerung aussieht, damit man sie vom Rest abgrenzen kann.
Die einzigen zwei Personen, die da nicht reinpassen optisch, waren Marva und Clem, also die Eltern von Cassian. Cassian selber passt aber rein. Ich glaube, sie sind da nur hingezogen, damit er da untertaucht.
damit er nicht auffällt. Ja. Und dann gibt es in der zweiten Staffel Gorman, was ein absoluter Angelpunkt für die Story wird und auch etwas ist, was ganz tief aus dem Kanon herausgekramt wurde, das Gorman Massacre, als einer der Zündfunken der Rebellion. Und die Gore haben eine eigene Conlang bekommen, die sie sprechen.
Eine was? Eine Conlang?
Eine Constructed Language.
Mhm. Ja, okay.
Und eine spezielle Art, sich zu kleiden und ihre Architektur und dergleichen. Und es ist einfach Weltraum-Frankreich.
Vielleicht noch ein bisschen Österreich rein, ne? Ein bisschen.
Oder Schweiz.
Oder einfach so alpines Frankreich.
Mhm.
Ja, sie haben ein Kaffeehaus. Sie leben von Spinnen, die Spinnenseile produzieren. Okay. Sie haben Speeder, die aussehen wie diese dreirädrigen Mini-LKWs, die in Frankreich überall rumfahren. Das sind exakt die, nur halt ohne Reifen, sondern mit einem Repulsor unten dran. Sie haben Baskenmützen auf. Die Sprache, das sind alles französische Schauspieler. Mhm. Die Sprache, wenn du nicht Französisch kannst, denkst du halt, ja, ist wohl Französisch. Wenn du Französisch kannst, denkst du dir, hä?
Das war so
verwirrend. Was passiert hier?
Es ist so, das klingt wie Französisch, aber ich verstehe es nicht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man in einem irgendwie einen Anfall hat oder so.
Ja, ja, ich frage mich, wie Franzosen darauf reagieren. Also stell dir mal vor, die würden da Deutsch, Pseudodeutsch reden. Ja, also das ist so wie Charlie Chaplin, der große Diktator.
Ja, ja.
Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Und ich würde gerne mal wissen, wie Franzosen, also sie sind wahrscheinlich stolz, dass so viele ihrer SchauspielerInnen da mitspielen. Es sind in England gedreht, ne? Und Tony Gilroy sagte, ja, die waren billig. Konnten wir einfach einen Zug mit durch den Tunnel holen.
Der Mensch ist zu ehrlich.
Mir ist das eigentlich egal. Ne? Ich denke nur erstmal, es ist mir wurscht, wer ein Star Wars Mitspieler, aus welchem Land der kommt oder welche Sprache er oder sie wirklich spricht. So, wenn ich sie verstehe. Und ja?
Ich mag es, dass sie international eher wenig bekannte europäische DarstellerInnen damit nach Star Wars reingebracht und denen eben auch neue Karrierechancen damit eröffnet haben.
Das stimmt.
Das sind Leute, die sind nämlich alle gut.
Die sind alle super. Klar, jeder einzelne Schauspieler in dieser Serie ist fantastisch. Also wir hatten schon gesagt, wir sind bei Kritik gerade, aber wir haben es nicht genug betont. Handwerklich, in jeder Hinsicht fantastisch. Es gibt nichts auszusetzen, außer die Musik ist mir ein bisschen zu temp-trackig.
Er hört sie trotzdem viel.
Ich höre sie trotzdem viel. Sie ist immer noch gut. Also man muss sich daran gewöhnen. Das ist ja erstmal eine Irritation. Aber ja, Gorman hat mich, also der Franzosenplanet, hat mich deswegen immer mal wieder so ein bisschen rausgerissen. Weil eigentlich finde ich es gut, wenn Star Wars sich mehr erdet. Weil es war ja ursprünglich, wenn du dir A New Hope anschaust, da sind ja fast keine Aliens, außer in der Kantine. Da sind wenig überzogene Konzepte drin. Das ist ein sehr bodenständiger Film. Wie halt Retro-Futuristik aus den 70ern. Und es fühlt sich irdisch an. Liegt auch daran, ursprünglich gab es ja auch Aurabesh nicht, die Schriftart. Mhm. Ne? Das haben sie alles später drüber gelegt. Da standen irdische Schriftzeichen. Irdische Schriftzeichen. Lateinische Buchstaben.
Das sind irdische Schriftzeichen, ist korrekt. Ja.
Inzwischen ist mein Kopfkanon, es gibt einfach verschiedene Schriftsysteme in dieser Galaxis. Warum auch nicht, ja?
Ja.
Naboo hat ja auch ein eigenes Alphabet. Hast du gesehen? Auf dem Naboo-Starfighter sind andere Zeichen drauf. Das sind, also wieso soll es, in TIE Fighter stand auf den Containern von Siena Shipyards noch Siena in lateinischen Buchstaben drauf. Und ein paar Jahre später alles nur noch Aurabesh. Kein Problem damit, dass es jetzt ein bisschen zurückgeht und man das Gefühl hat, das könnte hier um die Ecke sein. Star Wars ist nicht so weit von unserer Welt entfernt. Das ist, fühlt sich einfach griffiger und gelebter und realistischer an. Auch wenn da Leute sitzen mit ihrer Mutter und beleidigt ihre Frühstücksflocken in sich reinschaufeln. Es macht's einfach immersiver. Aber es gibt einen Schritt, der zu weit geht.
Und der ist Gorman.
Der ist für mich Gorman, weil es albern ist. Ich find's albern und ich denke mir, okay, Amerikanern fällt das wahrscheinlich nicht auf. Spätestens euren kanadischen Nachbarn fällt es auf. Aber hier, ich komme aus dem Schwarzwald, nahe des Rheins. Wir sind als Kind sind wir oft in Frankreich. Bei uns in der Schule musste man ab Klasse 3 Französisch lernen. Ich bin aktiv ganz schrecklich in Französisch, aber ich verstehe es. Und deswegen war das für mich einfach nur, hä?
Tiefste Verwirrung.
Es gibt Leute, die gegen sich darüber viel mehr auf, die sagen, diese Waffe, die sie in Staffel 1 benutzen, das ist einfach eine AK-47 und die hätten sie mal besser modifizieren sollen. Und
das ist Tradition bei Star Wars, dass man einfach eine bekannte Waffe nimmt und ein bisschen was anderes lackiert. Also.
Und ich rede hier nicht drüber auf, ich denke, es ist lustig. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, dich stört also, dass die Franzosen sind, aber dass die imperialen Nazis sind 1:1 mit Goebbels und Göring-Cosplayern. Das findest du gut? Ja, danke für die Frage. Das liegt daran, erstens, wie gesagt, ich finde, man muss diese Analogie einfach ein bisschen stärker betonen und den Leuten klar machen, um was es geht, damit sie da nicht falsche Schlüsse draus ziehen. Zweitens, die haben ja keinen deutschen Akzent. Die Imperialen haben meistens einen britischen Akzent, weil sie ja nicht nur ursprünglich für Nazis stehen. Sie stehen auch für amerikanischen Imperialismus. Sie stehen auch für britische Kolonialmächte. Sie sehen aber am ehesten wie Nazis aus. Ich glaube, ursprünglich, weil die einfach die
klarste Formsprache haben.
Die klarste, ja. Und das sind ikonische Uniformen, die man am leichtesten rip-offen kann, wie auch immer man sagt. Und wenn die jetzt plötzlich einen deutschen Akzent hätten alle, würde ich, glaube ich, auch denken, komm, das ist jetzt ein Schritt zu weit. Das ist jetzt dumm, oder?
Ja, ich habe gerade überlegt, was für mich die Parallele zu Gorman wäre. Und als Münsterländerin, glaube ich, wäre es so, wie wenn es einen niederländischen Planeten gäbe.
Weil du da oft als Kind warst und das bei dir um die Ecke ist, ja. Kommt auch noch. Vor allem dazu kommt...
Der Käseplanet.
Wir haben Französisch schon benutzt. Ja, also in Clone Wars haben wir gesetzt, dass Twi'lek einen französischen Akzent hat, was schon blöd genug ist.
Nicht alle, aber...
Ja, nicht alle, nur die... Nicht die Point-of-View-Charaktere. Und in den Prequels haben wir in der deutschen Version gesagt, die Handelsföderation hat, also die Naimulianer haben einen französischen Dialekt. Im Original haben sie einen japanischen. Mhm. Und das Synchronstudio hat sich überlegt, was ist das Äquivalent? Amerikaner nehmen die Japaner als Feindbild. Und bei uns sind es dann, also als Erbfeind sozusagen, keine Ahnung. Bei uns nehmen wir deswegen Französisch. Und ich finde das eine richtig dumme Wahl. Weil die Handelsföderation haben nicht den japanischen Akzent, meiner Meinung nach, weil sie den Amerikanern als Feinde vorgesetzt werden, also der Republik, sondern weil man sich wirtschaftlich bedroht fühlte von ihnen, oder? Also ich glaube...
Weil das aus dem ostasiatischen Aufschwung herauskam.
Genau, ja. Und die haben ja auch eine Hightech
eine Roboterflotte.
Ja, genau. Deswegen hätte man das japanisch belassen können. Also ich fand es richtig dumm, dass sie da diesen Akzent geändert haben. Aber okay, ist nicht das Dümmste, was Happy oder Heinz gemacht hat. Kein Prequel-Bashing heute hier. Gibt Schlimmeres als die Prequels. Ja, das ist mein größter Kritikpunkt an der Serie. Für mich. Mhm. Also als ganz subjektiv. Ist wirklich irrelevant. Aber eine Sache, die ich schwerwiegender finde, objektiv betrachtet, die teilst du wahrscheinlich auch eher. Ich finde sie ein bisschen elitär. Und ich glaube, sie hängt damit Leute ab. Und das ist schade. Verstehst du, was ich meine?
Ich bin mir nicht sicher, auf welchen Aspekt du hinaus willst. Vielleicht auf den, wo ich sagte, ich mag es, dass ich als Publikum ernst genommen werde und mir Dinge selber zusammensetzen muss. Das ist etwas, was ich immer schon sehr mochte. Ich will nicht alle Informationen geliefert bekommen. Ich möchte sie mir selber zusammenpuzzeln. Ich puzzle einfach gerne. Ja. Aber dadurch, dass die Serie eben auch regelmäßige Zeitsprünge macht, in der zweiten Staffel alle drei Folgen ein Jahr vorwärts, ohne zu erklären, was zwischenzeitlich geschehen ist, sondern uns einfach die neue Situation zu liefern, dadurch, dass kaum was wiederholt wird und dergleichen, glaube ich, kann sie einen leicht abhängen. Sie erfordert von einem ständige Aufmerksamkeit und sie lässt sich nicht herab, dazu noch mal ein paar erklärende Sätze im Dialog fallen zu lassen.
Ja, sie findet Exposition plump, was sie auch ist. Trotzdem, bemerkenswerterweise, hat sie sehr viel gegen Show Don't Tell verstoßen. Ich bin ja ganz den Leuten, die sagen, Show Don't Tell ist überstrapaziert. Das ist das Erste, was du lernst in der Filmschule, dass du Dinge zeigen sollst und sie nicht im Dialog verpacken. Was in jedem Theaterstück normal ist. In einem Film ist es pfui. Finde ich aber gar nicht. Ich finde, wenn es nicht essentiell für den Plot ist, kann es auch einfach erzählt werden. Vieles, was wirklich umwälzend ist für die Geschehnisse in dieser Serie, wird nicht gezeigt. Du siehst nur Leute darauf reagieren. Und das reicht doch. Ich glaube, es ist auch eine Budgetfrage. Aber dadurch musst du halt wirklich aufpassen und dir jeden Satz verinnerlichen. Und deswegen habe ich, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass eine Menge Leute sagen, das hat mich gelangweilt, es hat mich abgehängt, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nach zwei Folgen ausgemacht. Und das ist schade.
Es geht nicht weit genug auf die Leute zu, teilweise, ja.
Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es nicht die erfolgreichste Star Wars-Serie ist.
Das Problem daran ist, dass das alles Dinge sind, die ich mag. Mhm. Weil ich gerne herausgefordert werde von den Medien, die ich konsumiere.
Weil du ein elitärer Snob bist.
Das ist korrekt.
Ja.
Das ist wirklich so. Und ich bin mir dessen bewusst.
Genau die Serie für dich.
Ja. Und extrem kurz, das ist auch regelmäßig eine Auseinandersetzung zwischen uns beiden, wenn ich Dinge schreibe, dass Nico mich an den Ohren nimmt und mir freundlich ins Gesicht sagt, du musst auch für ein Publikum schreiben.
Denn du willst ja auch, dass Leute dein Buch kaufen.
Und das hätte man vielleicht an ein paar Stellen Gilroy und seinem Team auch sagen sollen. Vielleicht ohne sie an den Ohren zu packen.
Ich glaube, die hatten ja völlig freie Hand oder weitgehend freie Hand. Da hat ja selber Kathleen Kennedy dafür gedankt, dass sie ihn den Rücken freigehalten hat, dass er diese Serie machen kann. Wo offenbar bei Disney ein paar Leute nicht wollten, dass sie so gemacht wird, weil sie halt mega politisch ist. Und wir erinnern uns, Disney hat offenbar ein Problem mit politischen Serien oder Filmen und wieselt sich da gerne mal am Ende raus. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass sie da mal Position beziehen müssen, weil sonst werden sie selber zerkaut und ausgespuckt von ihrer Regierung. Und sie beschleunigen das wahrscheinlich mit solchen Serien. Aber gut, ist ja besser als ewig da umzulavieren und es rauszuzögern, oder? Ich meine, gut, müssen die wissen.
Ich erwarte von Disney nichts, weil ich von keiner großen Firma, groß ist ja kein Wort mehr, gigantischen Konstruktion, irgendetwas erwarte in der Hinsicht. Aber es ringt mir einen gewissen Respekt ab, dass genügend Leute gesagt haben, das machen wir trotzdem.
Ja, also vor allem Kathleen Kennedy, die ja so ein bisschen die Buhfrau des Star-Wars-Universums geworden ist, weil sie halt als Produzentin verantwortlich war für die Dinge, die am Ende niemand mochte. Finde ich, muss man ihr jetzt auf jeden Fall mal zugestehen, dass sie als, sie hört jetzt auf, ne, glaube ich, dass sie am Ende ihrer Karriere nochmal was Fantastisches ermöglicht hat.
Ich bin eine Kathleen Kennedy-Verteidigerin in dem Sinne, als dass ich sage, sie ist Produzentin und sie ist eine verdammt gute Produzentin. Sie sorgt dafür, dass Dinge fertig werden, dass sie entstehen. Und sie gibt Leuten dafür auch durchaus kreative Freiheiten, dass die Leute diese kreativen Freiheiten dann teilweise nicht groß, also nicht auf die Art und Weise genutzt haben, was am Ende zu einem großartigen Produkt geführt hat. Kathleen Kennedy ist keine Autorin, keine Regisseurin. Ja. Sie besorgt das Geld, sie besorgt die Leute, sie sorgt dafür, dass alles läuft. Und das macht sie.
Und wo wir bei Leute abhängen und freie Hand haben und sowas waren, ich habe das teilweise auch ein bisschen, dass ich mir denke, das ist auch für mich zu langsam. Also diese eine Szene auf Gorman bevor der Eskalation, diese ewig lange Demo, die da stattfindet, das ist ja Echtzeit, mehr oder weniger. Mhm. Und das fand ich zu lang. Ich verstehe, warum man es so aufbaut, damit es halt dann, bis die Spannung unerträglich wird. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man das im Schnitt vielleicht ein bisschen begrenzt, das ist jetzt wirklich nur mein Geschmack, und sich dafür mehr Zeit nimmt für mehr Charakterzeichnung. Weil ich hatte auch oft das Gefühl, wo du schon sagtest, die Zeitsprünge sorgen dafür, dass du nicht weißt, wo die Charaktere gerade sind. Du weißt auch nicht, wie sie dann da stehen. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr etablieren gewünscht, weil teilweise haben sie sich miteinander verhalten auf eine Art und Weise, die ich nie vorausgesehen hätte, weil ich dachte, sie hätten ein anderes Verhältnis. Verstehst du das? Mhm. Und das konnte ich teilweise nicht nachvollziehen. Und erst durch die Aktion, die sie dann gemacht haben, habe ich verstanden, wie das Verhältnis wirklich ist. Vielleicht ist es Absicht, als Schockmoment. Du weißt, welche Szene ich meine zum Beispiel. Auch gegen Ende der Serie. Aber es wirkt auch dann durch ein bisschen random. Also die Charakterzeichnung ist dadurch unscharf. Verstehst du?
Mhm. Dadurch, dass wir zu viel nicht wissen.
Genau, ich glaube, das ist Absicht. Und das ist einfach die Art und Weise, wie Tony Gilroy die Geschichte erzählen wollte. Weil er sagte, er hätte die Folgen ewig lange machen können. Er hätte sie auch doppelt so lange machen können. Aber das war das, was er erzählen wollte. Also er war jetzt nicht durch Sendezeit beschränkt. Er wollte das einfach nicht zeigen. Also das, was er geschrieben hat, haben wir gesehen. Aber für mich, ja, wirkte das halt dadurch unklar an einigen Stellen. Und das hatte ich auch im Feedback mit anderen Leuten im Gespräch. Der Charakter Cyril ist der Gegenentwurf zu Cassian Andor, also unsere Heldenfigur. Er ist ja der Rebell Cassian, aber es gibt auf imperialer Seite einen Mann, der ungefähr gleich alt ist und aus ähnlich einfachen Verhältnissen kommt. Die sind sehr oft parallel geschaltet. Du siehst, was Cassian macht, du siehst, was Cyril macht. Und ihre Wege kreuzen sich ein paar Mal im Verlauf dieser Serie. Und Cyril wird besessen davon, Cassian zu stellen, weil er aus in seinen Augen ein Verbrecher ist. Was auch stimmt, er ist ein Mörder, er hat einfache Polizisten. In der ersten Szene erschießt er zwei Polizisten, die zwar scheiße sind, aber es ist unverhältnismäßig, wie er mit ihnen umgeht, kann man sagen. Ne? Und deswegen ist es Cyrils Job, Gerechtigkeit herzustellen und Cassian zu stellen. Und das führt ihn immer weiter in die Arme des Imperiums. Und es gibt Leute, die sagen, furchtbarer Charakter, ich hasse den, ich will, dass er stirbt, auf eine möglichst brutale Art und Weise. Und es gibt Leute, die sagen, in einer anderen Galaxis oder in einer Parallelwelt, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wäre das die Hauptfigur, das ist der Held. Da sind Sympathien für den Charakter, ja, aber du kannst ihn auch so interpretieren, dass er absolut eine komplette Drecksau ist, mit der du nichts zu tun haben willst. Oder du kannst ihn so verstehen, dass er eigentlich dein bester Freund sein könnte, mit dem du Mitleid hast. Und für mich wabert es hin und her. In einer Szene denke ich mir, der arme Kerl, wenn man ihm doch nur helfen könnte und ihm zeigen, was die Wahrheit ist, weil er der Propaganda des Imperiums halt völlig verinnerlicht hat. In der nächsten Szene möchte ich ihn ertränken. In seinen Frühstücksflocken. Ja, einfach. Und man denkt, dann tut mir noch einen Gefallen. Weil er hat ja noch eine furchtbare Mutter. Wenn du eine Figur eine furchtbare Mutter gibst, hast du ja fast instant Mitleid mit ihr.
Und es führt dazu, dass zwischenzeitlich die meistgehasste Figur in Star Wars nicht Palpatine, sondern Cyrils Mutter ist.
Cyrils Mutter ist schlimmer als Palpatine.
Ich verstehe, was du meinst. Und hier kommt jetzt der Punkt, wo ich vielleicht zu viel Arbeit übernehme für das AutorInnen-Team. Das ist alles Absicht. Cyril ist ein Beispielcharakter dafür, dass ganz normale Leute auf den Faschismus reinfallen. Sogar Leute mit guten Absichten, sogar Leute mit gewissen Tugenden.
Mhm. Aber wir gehen im Spoiler-Teil nochmal bei Cyril.
Ja. Wir haben gar nicht so viel zu kritisieren.
Nö, das war's eigentlich schon. Deswegen reden wir jetzt über Dinge, die uns einfach aufgefallen sind. Random Scheiß. Du bist ja auch jemand, der tief im Expanded Universe Kanon drin ist. Und du hast schon gesagt, das Gorman Massacre ist ursprünglich aus dem. Was möchtest du mir über das Gorman Massacre erzählen, was du darüber wusstest vorher?
Ich glaube, es war vorher nur gesetzt, dass es ein Massaker auf einem Planeten namens Gorman gab. Und dass das einer der Punkte war, wo ganz viele Leute sich der Rebellion angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, oh nein, das Imperium macht schlimme Dinge.
Genau.
Und Tarkin hat sein Raumschiff auf Leuten geparkt.
Richtig. Das mit Tarkin ist aus dem alten Kanon. Das war nur so eine Background-Info, ich glaube aus einem Rollenspielbuch sogar oder aus einem Comic oder einem Begleitbuch zu einem Computerspiel. Und dann im neuen Kanon schon vor 10 Jahren fast wurde in Rebels gesetzt, das Gorman-Massaker ist der Grund, warum Mon Mothma offen zu den Rebellen überläuft und ganz viele andere auch. Aber es wurde nie gesagt, was es ist. Und es ist stark, dass sie darauf zurückgreifen und das nahtlos einweben in die Geschichte. Vor allem mit dieser Rebels-Folge, du hast die ja dann nochmal im Anschluss direkt nochmal geschaut. Wie war das denn?
Ich habe sie geschaut, weil du sie direkt im Anschluss danach angemacht hast. Ja. Und ich erst gar nicht wusste, warum. Aber du hast einen sehr guten Überblick darüber, wie das alles zusammenhängt. Und dann haben wir uns darüber amüsiert, wie tatsächlich Andor, die sehr viel hochwertiger produziert, die sehr viel ernstere, an ein erwachseneres Publikum gerichtete Serie, tatsächlich jemanden gecastet hat, damit diese Person aussieht wie die animierte Figur, die da eine Nebenrolle spielt.
Ja, das ist richtig stark. Also der ganze Plot ist gebogen in dieser Folge von Andor, damit die Rebels-Folge, diese alte 20-Minuten-Kinderserien-Folge, noch kanonisch bleiben kann.
Ja.
Das finde ich stark.
Das ist liebenswert tatsächlich. Ja. Also, wie gesagt, die Serie nimmt Star Wars immer ernst. Und egal, wie oft Tony Gilroy sagt, er ist kein Star Wars-Fan oder sonst irgendetwas, aber er nimmt auch Star Wars generell ernst als Thema.
Ja, und irgendwer sitzt neben ihm, Pablo Hidalgo oder so, und sagt, das, aber hier, das hatten wir schon, das musst du.
Oder Leland Chee oder ein anderer von den Continuity-Leuten bei Lucasfilm.
Aber ich denke, bei den Comics hört es dann auf. Also, dass er dann sagen muss, muss ja jemand gesagt haben, hier, K2 ist aus Background, ist in dem Comic schon mal beschrieben worden, und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja, aber das ist dumm. Das machen wir jetzt anders.
Es gibt schon eine klare Hackordnung, was die Medien angeht, und Comics sind da ganz unten.
Wobei ich überrascht war, dass sie Figuren aus Comics in Real-Life-Serien eingebaut haben. Black Chrysanthemum zum Beispiel ist aus den Comics ursprünglich, ist ein Sidekick und teilweise Feind von Dr. Aphra, und dann läuft er da plötzlich rum.
Das ist schon also toll.
Nicht in Endor, sondern in
Book of Boba Fett.
Book of Boba Fett, genau. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie weiterhin auf die Comics nicht so sehr Acht geben, weil die Marvel-Comics fingen sehr stark an und haben dann wahnsinnig nachgelassen, und ich hoffe, dass das der Quatsch, den die da erzählen, nicht offizieller Kanon bleibt. Das ist wirklich... Und ich war immer Verfechter von den Sachen, die in Romanen und Comics passiert sind. Früher in den Dark Horse Comics fantastische Stories, nie völlig over the top, nicht sehr mutig, also oft halt recycelt, was schon war. Aber jetzt hat man den Comic-Autoren wohl gesagt, macht, was ihr wollt. Und das ist... Das schießt so übers Ziel hinaus manchmal. Andere Sache aus anderen Medien. Die Briar Pistol von Cassian hast du auch wieder erkannt. Also war schon in Staffel 1.
Ja, die ikonische Waffe aus
Dark Forces.
Genau. Ich vergesse immer, ich brauche immer so eine Sekunde länger, um das Spiel vor Jedi Knight zu sagen.
Das Cal Katans Waffe, also man beginnt das Spiel mit einem Blaster, der wahnsinnig zielgenau ist, aber fast keinen Schaden macht. Also eine Pistole. Und bekommt dann relativ schnell das Sturmtruppengewehr und wirft die Pistole dann weg. Oder beziehungsweise benutzt sie nicht mehr so oft. Aber Cal Katan ist die Figur, die ursprünglich im alten Kanon die Todessternpläne geklaut hat. Und dass man jetzt Cassian, der die Todessternpläne im neuen Kanon klaut, die gleiche Waffe gibt, und der hat sie auch ein bisschen Parallelen, finde ich schön nett, nette Verneigung. Generell, Blaster sind Protagonisten in dieser Serie.
Die werden viel weitergegeben, die Blaster. Also es gibt eine Waffe, die irgendwie mindestens zweimal den Besitzer wechselt und dabei sogar Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass Leute sagen, wo kommt das Ding her?
Genau, ja. Cassian klaut Cyril seinen Blaster, schenkt ihn dann seinem Kumpel Melchi. Der schließt sich... Melchi heißt er?
Ich glaube, ja.
Schließt sich dann der Rebellion an mit diesem Blaster und ist dann in Rogue One da. Und dann dachte ich immer, okay, wir können diesem Blaster jetzt folgen. Macht der Blaster dann was? Aber er benutzt den Rogue One nicht mehr. Also, was frage ich mich, okay, das ist jetzt Payoff ohne... Setup ohne Payoff. Oder ich habe es nicht verstanden. Oder gibt Melchi den Blaster dann Jyn Erso? Ist das der gleiche Blaster? Ich glaube nicht, aber das wäre wiederum cool gewesen. Was ist dir noch aufgefallen?
Was mir aufgefallen ist, dass es weiterhin in der Galaxis keine Knöpfe und keine Reißverschlüsse gibt.
Sehr gut.
Es gibt ja so ein paar Gesetze dazu, was es in der Star Wars Galaxis nicht gibt. Die sind mit der Zeit aufgeweicht worden, wie es gibt kein Papier. Es gibt inzwischen Bücher und geschriebene Nachrichten. Und es wird auch nicht alles per Holobotschaft übertragen, sondern es gibt auch ganz normal 2D-Übertragungen, aber das gab es ja auch schon in den Kinofilmen. Und eine der Regeln ist, es gibt keine Reißverschlüsse, keine sichtbaren, und keine Knöpfe.
Normale. Auch keine Reißverschlüsse? Ich habe in Star Wars ja keinen mit einem Reißverschluss. Ich glaube, es gibt Reißverschlüsse. Nur keine Knöpfe.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die du im Film siehst, weil die ist ja aus dem Star Wars Park.
Die ist auch im Film. Auch ein Reißverschluss.
Ich glaube aber, dass die im Original keinen hat.
Okay.
Gut, nagelt mich nicht drauf fest, aber Knöpfe.
Schreibt in die Kommentare, wer recht hat.
Und bei dem Kostümdesign, das, wie schon erwähnt, brillant ist, ist diese Regel eingehalten worden. Mhm. Was bedeutet, dass man kontinuierlich alternative Wege finden muss, um Kleidung an Leuten zu befestigen. Was als eine Person, die selber hobbymäßig näht, gar nicht so einfach ist. Und das finde ich schön, dass solche Dinge weiterhin konsequent durchgezogen werden. Und viele Leute, denke ich, werden das nicht bewusst wahrnehmen, aber trotzdem merken, dass das aus einem Guss ist weiterhin. Und sowas mag ich. Das ist einfach irgendwie ein Universum, Dinge hat, die es weiterhin tragen, auch wenn sich ganz viele andere Sachen verändern.
Raumschiffe? Darf ich über Raumschiffe reden?
Oh ja.
In einer Folge stiehlt Cassian einen TIE Avenger. Das ist ein Raumschiff, das ursprünglich aus TIE Fighter kommt.
Mhm.
wo du ja auch als TIE Fighter Pilot anfängst, der halt nichts reißen kann, der in der Staffel ist mit 6 anderen Jägern, glaube ich, und nach 2 Treffern weggeballert wirst, aber du kriegst immer stärkere Schiffe. Vor allem stehlen deine Feinde diese Schiffe auch. In TIE Fighter ist es ein verräterischer Admiral, der den TIE Avenger Prototyp, glaube ich, stiehlt. Aber das Design ist sehr ähnlich und der Machtgrad ist ähnlich. Aber TIE Fighter spielt halt kurz vor Rücke der Jedi-Götter. Da heißt es, das Imperium rüstet nach der Schlacht von Hoth massiv auf. Ganz viele neue Designs. Das ist geändert worden im neuen Kanon. Da kommen diese ganzen geilen neuen Raumschifftypen schon vor Yavin vor. Auch der B-Wing, der ursprünglich später entwickelt wurde. Und deswegen passt es in die neue Zeitlinie, dass Cassian den schon irgendwie 4 Jahre vor Yavin stiehlt.
Naja, danach hat es halt länger gedauert, wieder auf den gleichen Forschungsstand zu kommen.
Mir war aber nicht klar, wofür er ihn stiehlt. Ursprünglich hieß es, die Rebellen stehlen die Designs der X-Wings vom Imperium, während die Y-Wings ja offensichtlich schon in der Prequel-Ära vorkamen und machen ihnen dann die Hölle damit heiß. Das ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Jetzt stehlen sie offenbar dafür TIE Fighter. Wahrscheinlich bauen sie die Technik dann in ihre X-Wings ein oder so. Aber das sagt die Serie uns nie. Also das, es wird viel, also es ist ein Code Open, ne? So ein Mission Impossible oder James Bond Intro eigentlich. Er hat eine Technikerin bezirzt, damit sie ihm Zugang zu diesem TIE Fighter gewährt, oder zumindest wird angedeutet, und stiehlt ihn dann und muss entkommen. Und dann 3 Folgen lang, bis er den TIE Fighter dann... Nee, er gibt ihn nie ab. Also Spoiler, wir sehen nicht, was damit passiert. Und es wird nie wieder aufgegriffen.
Aber er kann ihn benutzen als sein Instrument der Rache.
Genau.
Und um Stormtrooper in die Luft zu jagen.
Ja, ist ja auch ein Avenger. Und es ist ja auch für die Story von Cassian und für die ganzen Serie überhaupt nicht wichtig. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass Sachen einfach kein Payoff haben oder der Fantasie überlassen bleiben. Wahrscheinlich wird es irgendwann einen Comic oder einen Roman geben. Die erklären uns dann, was mit dem TIE Avenger passiert ist. Aber innerhalb der Serie, nö. Und das gibt viele solche Momente, wo ich mir auch frage, warum ist jetzt diese Szene überhaupt da? Hatten wir schon mal. Ja? Warum ist jetzt Nebencharakter Willmon plötzlich bei Saw Gerrera und wird da ausgebildet? Und das führt eigentlich nirgendwo hin.
Weil, meine Überzeugung ist, dass ganz, ganz viel davon ist, weil es einfach hier so, dass es in der realen Welt bei Rebellionen und Widerstandsbewegungen passiert und es ist ein wichtiger Bestandteil davon. Die Serie ist eine Art Handbuch. Und der Diebstahl von Technologie und die Weiterentwicklung neuer Kriegswaffen, wichtiger Aspekt. Mhm. Und dass du auch die vollkommen unberechenbaren und echt gefährlichen Leute auf der eigenen Seite hast und dass die auch deine eigenen Leute teilweise ausbilden, dass du deine Truppen zu den Terroristen schickst, damit sie bei denen schießen lernen. Auch eine reale Sache. Ich glaube, vieles davon, was in der Serie ist, ist einfach, um zu sagen, hier ist eine offensichtliche Parallele, denk drüber nach.
Okay. Aber ich will halt wissen, was hat es für den Plot für einen Mehrwert? Ich sehe, was für die Charaktere für einen Mehrwert hat. Die Charaktere stehen über dem Plot hier. Mhm. Also die meisten Serien sind ja plotbasiert, ne? Also gerade so Science-Fiction-Fantasy-Kram. Plot, Charaktere. Plot hier, Charaktere hier. Star Trek Next Generation. Plot, Charaktere. Star Trek Voyager. Plot.
Deep Space Nine.
Plot, Charaktere, würde ich sagen.
Ja.
Und diese Serie, Charaktere, Plot. Und trotzdem will ich halt wissen, was bringt mir das aber jetzt für den Charakter? Was ist die Relevanz dafür, dass der Charakter, der jetzt hier radikalisiert wird bei Saw Gerrera, dass ihm das passiert. Das ist deine Fantasie überlassen.
Ja,
also,
warte. Ja? Plot,
ja?
Charaktere,
ja?
Handbuch zur Rebellion.
Ja, okay, sehr, sehr, sehr gut. Okay. Aber in der Szene wird ein Kind drogensüchtig gemacht, mehr oder weniger. Ja? Also mit Kleberschnüffeln. Dämpfe von explosivem Raumschifftreibstoff. Mhm. Ja? Und du fragst dich dann halt, also ich frage mich, warum? Weil das wird ja auch nicht mehr relevant. Und der geht dann ja auch weg. Aber man denkt darüber nach, okay, es könnte sein, dass das dann der Grund ist, warum er später von dem anderen Charakter das möchte, was er sonst nicht gewollt hätte. Und das für den Charakter dann dahin, wo er sein muss, damit das und das funktionieren kann. Es ist alles sehr dünn, weißt du? Also es ist, jede andere Serie würde dir erklären, XY ist jetzt... Ja, unser Hund regt sich auch auf. XY ist jetzt wütend und muss Rache üben. Deswegen hat er mich gebeten. Seine Erfahrungen bei Saw Gerrera haben ihn dazu gemacht, was er jetzt ist. Selbst Deep Space Nine hätte das wahrscheinlich so erklärt, damit du es als Zuschauer verstehst.
Ja.
Aber Andor hält dich nicht für so naiv oder unaufmerksam. Trotzdem, ich bin halt jemand, der dann da sitzt und sich denkt, ja, aber wenn man das ein bisschen erklärt hätte, würde man vielleicht mehr Leute erreichen damit. Aber gut, da waren wir schon an dem Punkt. Wir waren bei Dingen, die uns aufgefallen sind. Was ist dir noch aufgefallen?
Die Parallelhandlungen und das Parallelerzählen von der guten und der bösen Seite. Warum mache ich das? Der guten und der bösen Seite, den Rebellen und dem Imperium. Und das hat mich ein bisschen erinnert an eine meiner allerliebsten Serien aller Zeiten, Avatar Last Airbender, die auch sehr viel plakativer noch die Geschichte von Aang, vom letzten Luftbändiger und Prinz Zuko, der ihn verfolgt, parallel erzählt. Und auch ihre Vergangenheit teilweise parallel erzählt, wenn es Rückblicke gibt und so.
Eine Folge, wo das halt
extrem Ding ist, aber es ist trotzdem, es sind immer, diese Charaktere sind auf einer Wippe. Immer wenn es bei dem einen bergauf geht, geht es bei dem anderen bergab und so etwas. Eigentlich ganz gut durchdacht. Gute Serie. Und hier haben wir auch häufig so Parallelen, dass es zwischen den äquivalenten Charakteren auf der einen und auf der anderen Seite hin und her geht zwischen den Szenen. Und dass die bewusst so zusammengeschnitten sind, dass die Spannung, obwohl die sich teilweise nie oder nur ein einziges Mal am Anfang und einmal am Ende begegnen, dass dieses Verhältnis kontinuierlich wach bleibt in deinem Kopf.
Das sind aber nicht immer die gleichen Figuren, ne? Es ist einmal, oft wird Cassian oder manchmal wird Cassian gegen Cyril gegengeschnitten. Dann wird einmal Clea gegen Dedra gegengeschnitten. An bestimmten, wenn ihr die Serie nicht kennt, wisst ihr jetzt nicht, wie das ist.
Ja, also die Spionagemeisterin der Rebellion, der Beginnenden und die Spionin im ISB auf der imperialen Seite.
Und einmal, für drei Folgen, wird Cassian gegengeschnitten mit Mon Mothma, die ja Verbündete sind, aber sich erst sehr spät kennenlernen. Und da habe ich mich auch, oder ich habe das mit jemandem geguckt, also was soll dieses Thema mit Mon Mothma immer? Also, die ist auch eine Hochzeit. Drei Folgen lang diese Hochzeit. Hat eigentlich gar keinen Plot, außer da ist eine Hochzeit. Es gibt Charakterspiel, klar. Wie hier Labbegriffe. Das ist ein Ambientecon mit Charakterspiel. Kein Plot. Das haben jetzt hoffentlich ein paar Leute verstanden. Aber im Kontext hat es halt viel mehr Aussage. Du siehst Cassian auf seinem Weg, du siehst Mon Mothma auf ihrem Weg.
Beide verlieren die Kontrolle über die Situation, in der sie sind.
Beide sind teilweise mit Idioten eingesperrt und müssen Zeit mit ihnen verbringen. Beide verlieren Freunde in dieser Folge auf dramatische Art und Weise. Und ja, am Ende ist Cassian bei den Leuten, die er liebt. Und Mon Mothma ist zwar bei diesen Leuten, aber es ist klar, dass sie sie nicht lieben und sie auch nicht. Und ja, sie verliert die Kontrolle. Er hat sie am Ende wieder.
Ja.
Und er ist ja auch immer der sagt, mir kann niemand was vorschreiben. Ich mache, was ich will. Ich befolge auch nicht die Befehle der Rebellion. Aber sie ist immer in diesem starren, goldenen Käfig, im Sprichwörtlichen. Und sie ist kein großer Spoiler. Sie treffen sich ja dann am Ende. Wer Rogue One gesehen hat, weiß, dass sie sich kennenlernen werden. Und eigentlich läuft die ganze Serie darauf hinaus, dass die beiden sich treffen. Und das ist am Ende der 9. Folge. Und dann kommen auch noch 3 Folgen. Für mich ist die Serie damit vorbei. Also für mich endet Andor mit Folge 9 und Folge 10, 11, 12 sind Prolog. Also wirklich Prolog zu Rogue One. Das gehört eher zum Film als zur Serie. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Dass die beiden sich treffen, ist dann ja auch der Moment, wo wirklich in der Öffentlichkeit stehende Personen, wie eben Mon Mothma, eine Senatorin, medienwirksam sich der Rebellion anschließen.
Wobei ich beneide die Leute, die das nicht wissen. Also wenn, ich habe jetzt ganz vielen Leuten gesagt, die nicht viel Star Wars gucken und fragen, in welcher Reihenfolge gucke ich das denn? Ich sag dann, fang mit Andor an. Außer du willst die Prequels sehen, aber guck sie später. Fang mit Andor an und dann guck Rogue One und dann A New Hope. Und ich glaube, A New Hope wirkt dann komisch, weil es ja völlig eine andere.
Aus einer anderen Zeit gefallen ist, ja.
Aber ich glaube, es ist geil, wenn du nicht weißt, auf was es hinausläuft und guckst Andor. Du fieberst wirklich mit jedem Charakter. Du weißt nicht, wer lebt und wer stirbt und auf was es hinausläuft. Das wünsche ich mir, dass ich das haben könnte. Verstehst du das?
Ja.
Aber das ist echt schwierig als Star Wars-Fan, wenn die Geschichten weiter, wie bei Donjon, der Comic-Reihe, völlig random.
Vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ja, der Zeitstrahl ist wild besetzt. Eine Sache, die ich an dieser Stelle kurz hervorheben will, ist, und es ist fast ein bisschen traurig, dass man das hervorheben muss, die Frauencharaktere sind alle so gut geschrieben. Es sind großartige Figuren und ich liebe sie mit meinem ganzen Herzen als Figuren, auch wenn sie teilweise echte Arschlöcher sind. Aber es sind alles so runde, realistische und auch nicht gänzlich sozusagen vom geschlechtlichen Ballast befreite Figuren. Es gibt ja auch großartige Beispiele von weiblichen Charakteren, wo die Weiblichkeit accidental ist, nicht wichtig für die Funktion der Figur.
Ja.
Aber für Mon Mothma ist der Hintergrund, dass sie ein quasi ja in eine Ehe hineingeplant wurde und dass ihre Tochter ein Treadwife sein will, entscheidend für ihre Story. Und das finde ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl gut beobachtet, respektvoll umgesetzt und exzellent gespielt.
Ja. Und auch, also ich, wenn du jetzt schon die Frauenfiguren erwähnst, muss ich natürlich noch darauf hinweisen, dass Bix die coolste, vielleicht nicht nur weibliche, sondern generell eine der coolsten Figuren im Star Wars-Universum ist. Und ich bin echt glücklich, dass sie in der zweiten Staffel so viel mehr zu tun hat.
Und es hilft sicherlich auch, dass sie unglaublich heiß ist.
Ja, schon. Letzter oder vorletzter Punkt, bevor wir vielleicht noch über Spoiler kurz reden. Der Titel des Videos ist, warum schauen Faschos eigentlich Andor? Und dazu muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Beziehungsweise wir brauchen erstmal eine Content Warning, weil es wird jetzt um Themen gehen, die vielleicht schwierig sind. Möchtest du das übernehmen?
Ja, Andor enthält eine Szene sexualisierter Gewalt, eine versuchte Vergewaltigung. Etwas, was noch niemals thematisch in Star Wars vorgekommen ist. Und dementsprechend Content Note, wir werden, ich habe es jetzt schon sehr nüchtern erwähnt, aber wir werden über diese Szene jetzt reden.
Du sagst, es ist noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Jabba und Leia anschauen, da ist es jetzt...
Das ist schon sexualisiert, ja.
Ja, es ist jetzt nicht unbedingt Gewalt im Spiel, aber ich würde sagen, off-camera kann man sich viel vorstellen, was da gelaufen ist. Es gibt auch Szenen in The Clone Wars, wo Ahsoka zu einer
Sklavin
gemacht wird und so. Also, und sie ist noch ein Kind. Also ich würde nicht sagen, dass das neu ist bei Star Wars und das Thema noch nie behandelt wurde.
Es war noch nie so explizit.
Es war, ja gut, aber es war auch noch nie so befriedigend, wie es dann ausging, die Szene, würde ich sagen. Ohne das jetzt...
Aber
sind wir im Spoilerbereich schon?
Ich denke...
Wir müssen jetzt schon den Spoiler davor setzen.
Ja. Also, die Story, die du erzählen wirst, beruht darauf, dass es diese Szene gibt, wo ein imperialer Offizier, so ein kleiner Rang...
Er heißt Kroll.
Kroll.
Oder Kroll.
Ist ein sehr deutscher Name.
Ist ein Leutnant, glaube ich.
Ja, Leutnant Kroll sich Bix nähert und so ein, es ist schon ein harter Job, ihr als Imperialer...
Dein Mann ist nicht auf dem Planeten, habe ich gehört.
Der kommt sicher irgendwann später wieder. Und es wäre ja schon schön, wenn die Bevölkerung nett zu einem wäre, weil man so einen harten Job macht und ein bisschen Entspannung brauchen kann. Also es beginnt mit ekelhaften Andeutungen und dann, als sie klar Nein sagt, wird er handgreiflich.
Es schlägt relativ schnell um.
Ja.
Also das. Ich finde nicht, dass es quälend lange ist. Aber die Prügelei, die sich dann entspinnt, die ist ziemlich... realistisch.
Schmerzhaft zu schauen, ja.
Und sie kriegt auch wirklich was ab, ne? Also er wirft sie durch den Raum und schlägt sie und dann schlägt sie den Schädel ein.
Mhm.
Und dann schießt sie noch seinen Fahrer, der im Auto saß und gewartet hat, wie das ausgeht.
Und gerade durchgeben wollte, was passiert.
Und das ist die einzige Art, wie die Szene ausgehen konnte, ne? Also dass dann Kerstin reinkommt und sie rettet, wäre scheiße gewesen. Der Punkt ist, als diese Folge lief, hatte ich sehr starke Vibes, was den Typen Kroll angeht. Ich dachte mir, den kenne ich doch. Dieser Typ, den habe ich schon mal gesehen bei der Heute-Show. Ist das nicht Maximilian Graf von der AfD? Wie sie herausstellte, war er es nicht. Ich habe aber mir gedacht, vielleicht ist das doch. Ja, ich habe jetzt mir nicht die Mühe gegeben, das nachzusteuern. Vielleicht hat er ja noch einen Nebenjob als Schauspieler in England. Und habe deswegen einfach mal pro forma auf Facebook geschrieben, hey, ich gratuliere Maximilian Kras zu seiner kleinen, aber feinen Rolle in Andor, Staffel 2, Folge 3. 1A Typecasting, habe ihm das voll abgenommen. Ich hoffe, er hat seine Stunts selber gemacht. Und wer es nicht weiß, Maximilian Kras ist der Typ, der auf TikTok Jugendlichen so Dinge sagt wie, echte Männer sind rechts und wenn du eine Freundin willst, dann musst du Ausländer raussagen und so. Und...
Ich glaube, er hat nicht diesen Dialekt.
Nein, hat er nicht. Ich bin sehr schlecht im Leute nachmachen. Entschuldige, ich weiß nicht, was Freunde.
Aber inhaltlich kommt es
ja. Und ich hatte sehr viele Reaktionen auf dieses Posting, mit denen ich nicht gerechnet hatte, weil ich dachte mir, das ist ein kleiner Gag zum Star Wars Tag für unsere Bubble.
Ich habe gelacht.
Und dann kamen halt weit über 100 Kommentare, unter anderem halt von Leuten, die das in irgendwelchen rechten Gruppen geteilt haben und die uns natürlich entsprechend beschimpft haben und dass wir hier Star Wars in den Dreck ziehen würden und was weiß ich. Und ich habe mich halt dann vor allem gewundert, also wir sind die, die Hetze verbreiten, ne, mit Star Wars, weil wir Kron und Kra gleichsetzen. Und ich habe mich da gewundert, Moment mal, wieso verstehen denn diese ganzen rechten Leute überhaupt diesen Witz? Gucken die Andor? Warum? Und ich habe da ein bisschen recherchiert und gemerkt, und das sollte, ich komme jetzt naiv rüber wahrscheinlich, es gibt eine Menge Star Wars Fans, die Star Wars nicht verstanden haben. Und die eindeutig auf dem rechten Spektrum sind. Und auch große YouTuber und Influencer mit echt Reichweite, die sich über Dinge aufregen, wie da werden POCs gecastet, da sind starke Frauen drin. Das hatten wir schon immer und ich dachte mir, ja, Fans sind halt scheiße. Aber es geht halt weiter, ne? Die sind wahrscheinlich auch in den letzten Jahren mehr in diese Ecke abgerutscht oder haben gemerkt, dass sie damit ein neues Publikum erreichen, was weiß ich.
Und Geld machen.
Und Geld machen können. Und es widert mich an. Es ekelt mich wirklich an. Und vor allem, ja?
Aber Nico, die würden sagen, du hast Star Wars falsch verstanden.
Mhm. Also wir reden jetzt drüber, warum diese Leute glauben, sie hätten Star Wars richtig verstanden. Da möchte ich kurz ausholen. George Lucas.
Falls ihr das nicht wisst, der hat Star Wars erfunden.
Ja. Ist vielleicht leicht eher so im linken Spektrum zu verorten. Und das sagt er auch bei jeder Gelegenheit. Nicht nur subtil in seinen Filmen, sondern auch in der Öffentlichkeit, auch mit den Spendenaktionen, die er macht, auch wie er sich politisch gegen die Leute, die Verbrecher, die im Weißen Haus sitzen, stellt, wie er schon vor 20 Jahren sich gegen George Bush gestellt hat, als er Darth Vader einfach mal den gleichen Satz in den Mund gelegt hat, den Bush im selben Jahr geäußert hat. Subtil war das nicht. Er hat selber gesagt, die Ewoks in Jedi, ja, die sind deswegen so, weil er eine Vietcong-Analogie wollte. Er wollte in dem Fall zeigen, dass das Imperium die Amerikaner sind und sie werden aus dem Wald geprügelt von Leuten mit Stöcken. Die sprechen übrigens einen südasiatischen Dialekt, die Ewoks. Das ist keine Fantasiesprache. Vielleicht hat das einen Sinn. Keine Ahnung. Ich meine, es ist eine von den Begründungen, die er nannte dafür, dass es die Ewoks gibt. Er hat auch gesagt, eigentlich wollte er Wookies, aber er hat nicht genug Basketballer gefunden. Ja. Keine Ahnung, es gibt so viel in George Lucas' Werk, was eindeutig ihn als Antifaschist lesen lässt. Und das Einfachste ist, fragt ihn. Oder die Social Medias von den ganzen Leuten, die mit ihm an diesem Film gearbeitet haben. Mark Hamill zum Beispiel, der jetzt beschimpft wird, als er wäre der dunkle Seite der Macht verfallen von amerikanischen Fans, weil er sich an die Seite von Kamala Harris gestellt und nicht an und gegen Trump Werbung gemacht hat. Ja, und wie kann man glauben, dass Kamala Harris die dunkle Seite ist? Während wenn Trump sich selber als KI-Sith-Lord dahinstellt und es nicht mal checkt, es ist so lächerlich. Und dann kommen wir immer zu dem Punkt Medienkompetenz. Zum einen und zum anderen, was will ich in etwas reininterpretieren? Und du glaubst, dass rechte Leute Star Wars wie interpretieren? Wer sind denn für die das die Imperialen?
Ich sehe zwei Wege, was da passiert. Eine ist, es wird gar nicht interpretiert, sondern es bleibt rein auf der Ebene der Optik. Star Wars ist cool. Mhm. Und Star Wars sieht cool aus. Mhm. Und manche Leute sind, glaube ich, überzeugt davon, dass es nichts weiter ist. Es ist nur ein unpolitisches Weltraummärchen mit coolen, ganz klaren Bösen und Guten und tollen Designs und bitte keine Politik in Star Wars. Und wir wissen alle, dass Politik heißt, dass Leute nicht weiß sind oder Frauen größere Sprechrollen haben. Das ist nämlich politisch, alles andere nicht. Also was ich jetzt überspitzt sagen will,
also diese keine Politik, Leute, außer es ist meine.
Genau, ja. Dass die Leute,
also nicht meine,
dass Konservative gerne ihr Weltbild als das rein Normale sehen und alles, was davon abweicht, ist politisch.
Und das heißt, man kann auch das Imperium gut finden. Man kann sagen, hey, die haben coole Designs, die haben coole Rüstung, coole Raumschiffe. Stimmt ja auch, sie haben das viel bessere Design.
Ich habe das
die Nazis auch.
Ja, ich habe das für einen Vortrag, den ich letztes Jahr gehalten habe, mal nachgeschaut. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber es gibt ja die 500 First, Vader's Fist, Organisationen an Cosplayern, offiziellen zu Star Wars, und es gibt die Rebel Legion. Mhm. Und die 500 First hat erstens eine vernünftige Wikipedia-Seite auf mehreren Sprachen und zweitens, glaube ich, mindestens viermal so viele, ich weiß nicht mehr den genauen Faktor, Mitglieder im Vergleich zu Rebel Legion, die nur so einen Meh-Artikel hat und sehr viel weniger Leute, weil die Designs so viel ikonischer und cooler sind.
Die spenden übrigens ganz viel für Charity. Ne?
Das ist, ihr Slogan ist Bad Guys Doing Good.
Auf keinen Fall jetzt die 500 Ersten
nein,
irgendwelchen Rechten gleichsetzen, auf keinen Fall.
Es ist nur ein Beispiel dafür, dass das Design so viel stärker ist. Gut. Die Leute wollen die Imperialen cosplayen, weil es cooler aussieht und mehr Spaß macht. Sie wollen nicht mit 70er-Jahre-Friesen und komischen, albernen Tropfenhelmen rumlaufen.
Jetzt bestärkt Disney das ja auch, indem sie da auch Merchandise verkaufen. Auch kleine Kinder in Stormtrooper-Kostümen rumlaufen lassen, also oder in Kylo Ren-Kostümen. Das sind ja trotzdem Nazi-Kostüme, Weltraum-Nazis. Ja? Verkaufst du gerne Nazi-Kostüme an Kinder. Und man kommt mit Slogans wie, geh in den Star Wars Park und wähle deine Seite. First Order oder wie heißen sie in den Sequels? Nicht mehr
Rebellion, sondern Resistance.
Entschuldige, ja. Und nee, wie soll ich meine Seite? Meine Seite ist klar. Es gibt nur eine Seite.
Das ist schon eine absichtliche Depolitisierung des Themas.
Ja, genau. Da ist Disney nicht schuldig.
Eine Entkernung dieser Metapher.
Das haben sie selber gefördert.
Definitiv.
Also in den letzten 10 Jahren, seit sie das gemacht haben, vielleicht jetzt weniger. Aber mit den Sequels auf jeden Fall. Und auch mit den Aussagen in den Sequels. Weil ich habe mich sehr darüber aufgeregt, dass sie so apolitisch sind. Die hätten zeigen können, wie man... Ich sagte, hey, diese Filme sollten zeigen, wie Faschismus aufsteigt und was man dagegen tun kann. Andor macht das jetzt. Aber es ist zu spät. Die hätten das vor 10 Jahren, hätten die sich davor warnen können, so wie George Lucas damals schon davor gewarnt hat oder gezeigt hat, wie man eine Diktatur zu Fall bringt. Nicht sehr pragmatisch vielleicht, weil es keine Magie gibt.
Oder ich meine, einer der am meisten zitierten Sätze der Prequels ist der mit dem "So stirbt also Demokratie".
Genau, ja. Also die Prequels haben diese Analogie gut rausgearbeitet und die Sequels haben sich nicht mal die Mühe gemacht, außer, guck mal, hier ist Weltraum Goebbels, der seine Rede hier hält. Wir nehmen die Ikonografie der Nazis nochmal auf in eine Szene. Und dann haben sie aber auch für mich den schlimmsten Satz in Star Wars jemals gebracht, nämlich, nachdem Rose Finn davon abhält, sich zu opfern, um seine Freunde zu retten, mit einer saudummen Karambolage-Aktion, sagt sie ja zu ihm, bekämpfe nicht, was du hast, sondern schütze, was du liebst. Und ich habe gesehen, dass das jetzt von Leuten teilweise als Slogan auf Social Media benutzt wird. Nach dem Motto, hey, wir wollen doch nur Frieden. Wie wär's, wenn wir uns Putin ergeben? Wie wär's, wenn wir alle Sarah Wagenknecht wählen? Ja?
Oh, also, Nico will die Kommentare.
Ja. Nicht, dass alle, die Sarah Wagenknecht gut finden, sich Putin ergeben oder Putin in der Tasche, in der Flasche sitzen. Aber diese Aussage geht halt in diese Richtung. Also sie ist in diesem Moment im Film völlig deplatziert und wahnsinnig dumm. Weil was macht er denn? Er schützt die, die er liebt, indem er sich opfert. Was ist denn selbstloser und heldenhafter als das? Und sie nimmt ihm das weg. Und dann kommt sie mit so einer Binsenweisheit, die sich Leute nehmen und sagen, hey, das ist ein politisches Motto, hinter das ich mich stellen kann. Nein, das ist ein Haufen Scheiße. Ja? Und oder? Natürlich will ich nicht, dass man hingeht und Leuten einen Salzspeeder ins Gesicht schießt, so wie Finn es vor. Aber es sind halt Nazis, ja? Was willst du denn machen? Wenn die Nazis vor einer Tür stehen mit einer Superwaffe und sagen, wir kommen jetzt übrigens rein und bringen euch alle um. Ist das okay? Dann sagst du nicht, ja, ich mache jetzt nichts, weil dann bringe ich meine Liebsten nicht in Gefahr, die übrigens hier warten, dass sie reinkommt und sie alle umbringt. Dann sagst du, ja, wartet kurz, ich hole meinen Salzbieder und hau ihn euch ins Gesicht. Das ist die einzige Antwort darauf. Ich sage Salzbieder, weil das ein Salzplanet ist, auf dem wir sind. Great.
Ja, Salzplanet. Deswegen ist es kein Snowspeeder. Ja.
Oder? Entschuldige mal.
Es ist, ja, eines der Hauptthemen in Andor ist auch, du musst Widerstand leisten.
Ja, natürlich.
Du musst erkennen, wann es nötig ist. Inklusive, dass das Finale der ersten Staffel ja unter anderem eine Rede enthält, in der die Figur, die diese Rede posthum hält, sagt, wenn ich es nochmal tun könnte, würde ich früher aufstehen und würde früher Gegenrede leisten und früher in Aktion treten. Ich habe es zu spät gesehen. Ein während den Anfängen, das man klarer eigentlich nicht formulieren kann. Und ein du musst etwas tun, du darfst nicht einfach nur zuschauen.
Und ich glaube, diese Reden in dieser Serie sind so mächtig. Das ist der Grund, warum, obwohl die Serie irgendwie kaum jemand geschaut hat, es so viele YouTube-Videos dazu gibt, wo Leute sagen, hey, ihr müsst diese Serie gucken, oder versuchen, diese Nachricht weiterzutragen, weil was können YouTuber anderes machen, als drüber zu reden und zu sagen, wir verbreiten diese Message.
Die Serie sagt ja auch, es braucht alle davon. Aber wir waren eigentlich noch bei dem Punkt, wie kann es sein, dass Nazis Star Wars schauen und mögen, Faschisten Star Wars schauen und mögen. Und die eine ist, dass sie einfach sagen, das ist nicht politisch.
Mhm.
Das ist nur Entertainment.
Ja, das hatten wir jetzt.
Und die andere ist, sie sagen, die Linken sind die Faschisten.
Genau.
Ich meine, es gibt ja den Kampfbegriff des Linksfaschismus.
Ja, das ist halt Quatsch. Die Definition, das ist ja der Punkt. Dieses Wort Faschismus ist so ausgehöhlt worden, dass es nichts mehr bedeutet, weil jeder jeden Faschist nennt. Mhm. Und man sollte es wirklich nur benutzen, genau wie Nazi, wenn man auch wirklich das meint. Wenn du jemand linksextremes angreifen willst, dann nenn halt Linksextremist oder was weiß ich, oder RAF-Fan oder Stalinist oder was weiß ich. Aber nenn ihn nicht Faschist. Ja, also wie sollen wir denn noch Sprache benutzen, um uns zu erklären, wo wir stehen, wenn wir diese Begriffe alle vernichten?
Ja. Und viele, viele Rechte sehen sich gerne in der Opferrolle, die sehen sich gerne als der Underdog, der von der woken Elite rausgemobbt wird und niedergetreten wird. Und die stilisieren sich dann als die Rebellen und progressive Kräfte als das Imperium, das sie unterdrückt und gegen das sie gegenschlagen müssen.
Die Ampelregierung, das war das Imperium. Oder? Das ist das, was die Leute die letzten Jahre gesagt haben.
Dann hätten sie vielleicht irgendwas geschissen bekommen. Ich meine, das Imperium hat immerhin ein Großbauprojekt on time erfolgreich zu Ende geführt.
Ja, Autobahn gebaut, verstehe schon. Aber
ja.
Hey, die hätten was geschissen bekommen, wenn dann nicht dieser kleine Wichser drin gesessen hätte und die alles von innen ausgehöhlt hätte, weißt du? Aber das führt jetzt zu weit.
Das Imperium sind die Faschisten. Und darüber brauchen wir nicht diskutieren. Unter anderem, weil die Leute, die Star Wars machen, es klar sagen. George Lucas, aber auch jetzt Tony Gilroy, wenn man ihn nach einem Drink danach fragt.
Und es ist ja auch so, also ich kenne Leute, die sagen, ja, aber also wenn sie jetzt nicht sagen, die Linken sind das Imperium oder die Linken sind die eigentlichen Faschisten, weil sie den Begriff nicht verstehen. Oder die andersrum rangehen und sagen, Hitler war eigentlich links, weil das waren ja Nationalsozialisten und auf einen 90 Jahre alten PR-Gag reinfallen, die waren nie Sozialisten, ja. Das war einfach nur ein Begriff, den sie als PR-Etikett sich draufgeklebt haben, damit Leute wählen, die Sozialisten wollten. Und jetzt das immer noch zu sagen, wie Frau Weidel, ja, Hitler war eigentlich links, es ist so, dass man das überhaupt darf. Das ist
doch
ganz doch an Volksverhetzung.
Das ist etwas, was wir nicht diskutieren müssen.
Ja.
Das ist seit 90 Jahren ausreichend untersucht, bearbeitet, wieder untersucht, aufgeklärt. Es gibt keinen Diskussionsbedarf mehr dazu.
Sie waren Faschisten und das Imperium sind auch Faschisten. Das sieht man ganz klar an ihrer Vorgehensweise, an der Aufstiegsgeschichte von Palpatine. Ja, also mal als Beispiel. Ich bin ja kein Politikwissenschaftler, du auch nicht. Aber ein linkes Regime, ja, egal wie autoritär es ist, kommt ja normalerweise durch eine Revolution an die Macht oder einen Putsch oder sowas, während üblicherweise Faschismus entsteht, dass der Staat, der existiert, ausgehöhlt wird.
Mhm.
So hat es Hitler gemacht, so hat es Palpatine gemacht. Es ist 1:1 gleich, weil George Lucas es abgeschrieben hat.
Den Schritt, mit dem eine gegnerische Gruppe durch Othering hervorzuheben, auszugrenzen und sich dadurch Ausreden zu suchen, um mehr Macht zu haben und vor allen Dingen die Exekutive auf andere Art und Weise benutzen zu können, machen auch linke Regime. Der Weg dorthin ist anders und die Art der Gruppen, die Othering erfahren, ist anders.
Genau, bei den Linken wären es zuerst tatsächlich die Reichen, der Adelsstand dran käme. Wenn die Imperialen links wären, ja, oder Stalinisten oder sowas, dann hätten sie vielleicht auch umverteilt in der Galaxis. Aber die gleichen Leute, die in der Republik an der Macht waren, sind es im Imperium immer noch. Es sind die gleichen Senatoren, die gleichen Adligen, die gleichen Gangster. Erst ganz am Ende kommen die Senatoren dran. Ja? Also wenn wir schon in den Kinofilmen sind, dann geht es gegen den Adelsstand.
Ja.
Und die Politik. Aber
ewig lang, und das finde ich eben auch so spannend an dem Mon Mothma-Charakter, wie er jetzt in Andor ist, dass sie aus persönlichem Druck heraus keinen Grund hat, sich der Rebellion anzuschließen. Weil sie hat ihren Status, sie hat ihr Geld, sie hat ihre Freiheit, weil die Eliten bleiben.
Ja.
Aber gerade dieses, wir brauchen diesen starken Mann, der uns durch harte Zeiten führt. Generell, dass es sind harte Zeiten, wir müssen Ausnahmen machen. Wenn linke Veränderungsbestrebungen ja immer dazu sind, sozusagen alles zu verändern, zu einem Punkt hin, zu einer imaginären besseren Welt, ist der Faschismus in der Regel danach bestrebt, zu einem herbeigeredeten idealen Urzustand zurückzukommen und als unerwünscht und störend empfundene Elemente, die als neu deklariert werden, auch wenn sie immer schon da waren, abzuschaffen, rauszudrängen. Es ist ein Zurück, ein extrem konservatives Denken zu aus sehr bestimmten Familienstrukturen und ja, Strukturen von wer hat Macht, wer hat das Sagen.
Wobei hier die Analogie ein bisschen zerfällt, weil der Imperator ja nicht sagt, hey, wir müssen das alte Sith-Imperium wieder auferstehen lassen. Da ging es noch besser.
Ja, es sagt ja heute auch kein Trump, dass er nach Nazi-Deutschland zurück will. Manchmal ist die Marke halt verbraucht. Dann ist es halt Off-Brand.
Okay.
Off-Brand Sith-Empire.
Off-Brand-Faschismus.
Nee, es ist immer noch Faschismus, aber eine andere Marke.
Okay. Ja, natürlich, der Überwachungsstaat, die Gleichschaltung sind auch Dinge, die autoritäre Regime in jeder politischen Ideologie eigentlich mit sich bringen.
Die und, Bürokratie.
Ja, und deswegen denke ich, dass da auch Leute einfach dass die Rechten in das Imperium vielleicht eher ein Sowjetregime reinlesen könnten oder eine DDR-Regierung, die sie vielleicht auch teilweise erlebt haben. Kann ja sein, gibt ja noch genug Leute, die das erlebt haben. Weil sie halt sehen, hey, ISB ist doch Stasi oder ist KGB oder was immer. Und da hilft auch das Design nicht, weil du hast ja mich darauf hingewiesen, der Set-Designer ist der von Tschernobyl. Und tatsächlich der Retrofuturismus von Star Wars, der passt auch sehr gut in die Sowjetzeit oder in Ostdeutschland, wie Brutalismus, ja, das passt. Man kann auch sagen, das sind doch Stalinisten. Und es hat auch jemand von meinen Freunden, mit dem ich es geschaut habe, gesagt, der Typ ist aus wie Stalin, meinte Yul Arun.
Ja, ich glaube, er hat einen Schnäuzer.
Das ist aber, glaube ich, keine Absicht. Oder das ist Teil von der Taktik von Gilroy gewesen, dass er sagte, wenn wir die aussehen lassen wie Kommunisten, dann winkt Disney das eher durch und dann fällt vielleicht auch Trump nicht auf, was wir da machen. Vielleicht ist das so genial, dass wir das gar nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube nicht.
Ich glaube, der hat einfach nur einen Schnäuzer. Und wenn Leute einen Schnäuzer sehen...
Ich meine es bei dem Design, bei dem generellen...
Aber bei dem Brutalismus-Design, ja.
Das passt einfach auch zum Imperium. Aber deswegen kann die Assoziation entstehen, dass man sagt, das Imperium, das sind die Sowjets.
Wegen oberflächlicher Designentscheidung.
Genau. Ja. Das könnte passieren, oder? Mhm. Aber ich meine... Das ISB kann auch die Gestapo sein, ne? Und wie gesagt, so wie sie sich miteinander geben und wie sie in ihrem Alpenhotel sitzen, finde ich diese Analogie einfach naheliegend.
Extrem naheliegend.
Vor allem, weil die Leute, die sie ja gemacht haben, auch gesagt haben, dass das ist, was sie hinaus wollten.
Und es gibt dann noch einen letzten Anteil, den ich entlehnen möchte aus einer Diskussion, die auch immer mal wieder geführt wird und die Leute sehr überrascht. Warum gibt es rechte Star-Trek-Fans?
Mhm. Warum? Warum?
Und da haben durchaus Leute dann gesagt, oh, weil sie den militärischen Anteil mögen, die klare Befehlsstruktur und das Ura. Und im Sinne von Marine Ura.
Ja, verstehe schon. Ja, so viel ist da ja gar nicht in Star Trek. Ein Ura. Also
wenig. Aber ja, weil die Faschisten gerne auch Opferbereitschaft, die du ja eben auch...
Ja.
sozusagen hervorgehoben hast, gerne benutzen, um Leute zu Opfern zu machen, um das Futter für eine Kriegsmaschinerie zu bekommen.
Also das deine Bürgerpflicht, das edle Opfer, das du bringen musst, um dem Vaterland zu dienen oder sowas. Ja.
The Never Ending Sacrifice.
Jetzt sind wir bei den anderen Weltraum-Nazis.
Ein Star Trek Deep Cut.
Ja.
Aber das ist auch ein Punkt, der eher rechte Personen leicht anspricht.
Ja. Aber befassen die sich einfach nicht mit den Leuten, die Serie gemacht haben? Weil Gene Roddenberry ist ja noch viel linker gewesen als George Lucas. Der ist ja ein Hippie gewesen. Also wirklich, der ist so richtig.
Ich glaube, dass da dann Leute sagen, oh, Tod des Autors. Und wie so viele Leute die These des Tod des Autors oder beziehungsweise die Technik Tod des Autors falsch verstehen. So wie alle Leute Method Acting falsch verstehen.
Wie versteht man es denn richtig?
Dass du einen Text versuchen kannst zu betrachten, ohne den Urheber dabei zu betrachten. Es ist eine hermeneutische Technik, einen Text zu interpretieren.
Ja,
aber das war's.
Und wie ist das sonst falsch verstanden, wenn ich sage, ich ignoriere Gene Roddenberry und interpretiere mein Star Trek so, wie ich es haben will?
Nee, die wollen sie ja. Nein, sie, es geht ja darum, ich interpretiere es so, wie ich es haben will.
Ach so.
Die hermeneutische Technik ist neutral.
Hm. Ja, gut, aber was ist neutral? Ich kann den Text nicht neutral interpretieren.
Das ist korrekt. Der Text wird immer von einem Rezipienten. Machen wir jetzt keine Hermeneutikstunde draus. Sagen wir so, die Möglichkeit, dass rechte Leute sich in Star Wars vertreten fühlen, hat mit Missverstehen des Materials, teils bewusstem, teils unbewusstem Missverstehen des Materials oder rein oberflächlichem Betrachten des Ganzen zu tun. Ist meine extrem gewagte Aussage.
Und jetzt auch mal ganz allgemein, ne? Es ist gut, wenn die Serie vor allen autoritären, totalitären Regimes war. Die sind alle scheiße. Also, wir waren in China für einen Monat, als es noch gar nicht so schlimm war wie heute. Aber die haben auch KZs. Das ist eine Drecksregierung, die weg muss. Ich mag China. Aber nicht unter Winnie the Pooh und seinen Spießgesellen. Das ist ja auch ein PR-Gag, dass die Kommunisten sind. Abgesehen von der Aussage von Tony Gilroy, die Beweislage klar, dass das Imperium faschistisch ist.
Ja.
Was ist das zentrale Totschlagargument dafür?
Muss es ein zentrales Totschlagargument dafür geben oder reicht es einfach, eine gewisse politische Grundbildung zu haben und offensichtliche Parallelen zu sehen?
Die zentrale Aufbau der Gesellschaft ist es für mich, ehrlich gesagt.
Ja.
Also, dass ich sehe halt im Imperium auch nicht mal den Versuch der Gleichheit.
Nein, im Gegenteil. Es wird klar gepickt, wer drin ist und wer draußen ist.
Genau. Wenn es eine Kommunistenanalogie wäre, dann würden die alle in den gleichen Klamotten rumlaufen und es gäbe kein Machtgefälle auf der Straße, wie es das nun mal gibt bei Star Wars. Und es ist ein kapitalistisches System. In Star Wars geht es immer nur ums Geld. Ja?
Mhm.
Und das würde nicht funktionieren.
Kommunistische Regime haben zumindest, selbst wenn sie gänzlich von den Schienen geglitten sind, ein Deckmäntelchen für des Volks.
Hm.
Für die Bauern und ArbeiterInnen und für Gleichberechtigung und für die kleinen Leute. Das findet sich hier nicht. Die kleinen Leute werden niedergemacht, die werden auf ihren eigenen Getreidefeldern erschossen. In ihren Straßen.
Gut. Ja, also nicht gut.
Von aber das ist Droiden durch die Gegend geworfen.
Also ich finde auch, ein Hinweis ist, der Typ heißt Emperor, also Kaiser. Ja?
Der ist nicht der große Vorsitzende.
Genau, nein. Wer auf welcher Seite steht und wer wen irgendwie nennt, das ist so wischiwaschi geworden, dass du nicht mehr vernünftig darüber diskutieren kannst. Deswegen freue ich mich über eine Serie, wo du klar weißt, wer wo steht und warum.
Und die trotzdem eine Menge Zwischentöne hat, weil ihr Hauptkern ist zu sagen, das wird ja sogar im Recap der ersten Staffel wird es wiederholt, es gibt dieses Manifesto von dem einen jungen Menschen und es kommt auch immer wieder vor, die Vorstellung von Freiheit wird immer, der Gedanke von Freiheit, der lässt sich nicht ausmerzen, er wird immer wieder aufkommen, es werden immer wieder Leute aufbegehren, wenn der Griff zu fest wird, wenn der Druck zu stark wird, werden Leute sich wehren. Das wird automatisch passieren, sie wissen es vielleicht noch nicht, aber sie werden es tun und das kann überall sein, das kann jede Person sein. Und das ist der Kern von Andor, zu sagen, es braucht nicht diesen einen idealen Freiheitskämpfer, Freiheitskämpferin. Es braucht alle Sorten.
Ja. Aber das ist ja genau das, was auch dann die Rechten anspricht, dass sie sagen, hier, der Griff durch die Ampel ist zu stark und die wollen mein Fleisch wegnehmen und ich muss mich jetzt wehren. Und die wollen, dass mein Boss jetzt der eigentliche Mann ist, ja, der darf jetzt geschminkt und mit Rock rumlaufen und das will ich auch nicht. Und das ist meine Freiheit, die hier beschnitten wird und deswegen höre ich auf das Manifest von Nemec und lehne mich auf. Was sage ich denen?
Dass sie dumm sind. Das klingt jetzt einfach, ich erläutere das, weil ein guter Teil von dem ja nicht stimmt, sondern schlicht und einfach Propaganda ist, mit denen Leute ihnen irgendwelche fucking Fitness-Supplements verkaufen, weil sie ihren rechten Kampf-Podcast haben und ihr Geld aber damit machen, dir eine Testosteroncreme anzudrehen.
Du kannst mir mit Transfeindlichkeiten Testosteroncreme andrehen?
Ja.
Und mit Grünenfeindlichkeit?
Ja. Du redest eine halbe Stunde darüber, dass die Grünen dir dein Fleisch wegnehmen wollen oder dass die Leute kommen und deine Heizung aus dem Haus bauen. Leute hören das, sie hören dir zu, sie fühlen sich verstanden in ihren Sorgen und diese vagen Gefühle werden zu einer Realität hochgeredet und am Ende sagst du, ja, aber damit dieser unabhängige Podcast weiter bestehen kann, musst du hier meinen Merch kaufen.
Wäre es nicht einfacher zu sagen, hier, ich verkaufe dir dieses Fleisch, Das, die Grünen haben...
Hey, ich glaube, das machen welche.
Hier in meinem Fitnessstudio im Hinterzimmer habe ich einen Speakeasy, wo du grillen darfst mit mir, weil das ist ja verboten.
Aber das funktioniert ja nicht.
Weil es nicht verboten ist, ja, ich weiß.
Weil da ja die Schere zwischen Propaganda und Realität auseinandergeht. Aber Menschen
sind... Das ist ja das Schmerzhafte für mich.
Menschen sind keine logischen Kreaturen. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir nicht logisch sind. Mhm. Und dass wir argumentieren in der Regel, es sei denn, es sind tatsächlich Leute, die sich professionell mit Logik beschäftigen und mathematische Formeln auf die Realität anwenden können, dass wir argumentieren, um unser Bauchgefühl zu bestätigen und nicht, um uns eine Meinung zu bilden oder überzeugen zu lassen.
Von daher, seid nicht so, wie die Menschen, die Marie gerade beschrieben hat. Lasst euch von dem überzeugen, was sie gesagt hat. Denn wir haben die absolute objektive Wahrheit. Ja? Wir sind nicht das Monster, das am lautesten schreit.
Möchtest du bitte ein großes Sarkasmus-Schild hochhalten? Nee, wir haben selbstverständlich keine Wahrheit. Aber eine Sache, die ich habe, ist eine große Unsicherheit, was meine eigenen Überzeugungen und meine eigenen Gefühle angeht. Und das ist bizarrerweise eine Stärke, weil das dazu führt, dass ich kontinuierlich darüber nachdenke, ob das, was ich tue, moralisch gerechtfertigt ist.
Ob das, was man dir sagt, stimmt.
Ob das, was man mir sagt, stimmt. Ob das, was ich sage, stimmt.
Ja.
Oder ob das Bullshit ist. Und manchmal ist es das auch einfach. Das ist mir sehr, sehr peinlich.
Ja, wahrscheinlich sehr viel Bullshit jetzt geredet in den letzten 2 Stunden.
Und ob das, was ich sage, vertretbar ist, vor allen Dingen, wenn ich es von einer Plattform aus sage, wo mehr Leute mich hören als nur die, die in meinem Wohnzimmer sitzen, was aktuell mein Mann und mein Hund sind und der Hund schläft. Und diese vermeintliche Schwäche, mangelnde Selbstüberzeugung von den eigenen Gedanken und Emotionen, kann eben zu dieser Stärke werden. Und ich arbeite schon sehr lange und bin an dem Punkt, wo ich glaube, meine Übung darin, etwas von vielen Seiten zu betrachten, weil ich das obsessiv tue, dazu führt, dass ich kontinuierlich versuche auch zu sehen, was passiert um mich herum und was ist moralisch richtig.
Was du eigentlich sagen willst, wenn du dir einer Sache hundertprozentig sicher bist, ja, und du ganz felsenfeste Meinung bist, dass du die Wahrheit entdeckt hast, dann liegst du sehr wahrscheinlich falsch.
Ja.
Aber das trifft auch auf uns zu, ne? Also wir haben, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch Quatsch erzählt manchmal, aber vielleicht war trotzdem was dabei, was euch zu nachdenken anregt oder zumindest dafür sorgt, dass ihr Andor schaut. Denn dann können wir jetzt auch ein bisschen spoilern.
Ja.
Oder was wolltest du nur was sagen?
Ich wollte nur sagen, auch keine meiner Überzeugungen habe ich zu 100%. Die wankeln immer ein bisschen. Aber das ist für mich ein Hinweis darauf, dass sie vielleicht auf ganz festen Füßen stehen. Hm. Weil sie wankeln, aber sie kippen nicht. Spoiler!
Ja, über was wollten wir noch reden? Über Cyril?
Wir wollen über Cyril und Dedra reden. Also ich möchte über Cyril und Dedra reden.
Aber nur 5 Minuten.
Cyril und Dedra, das ist das böse Vorzeigepärchen oder die beste Romanze von Star Wars, wie es zwischendurch auch genannt wurde. Großartige Charaktere. Und großartig gespielt. Riesenrespekt. Und insofern unglaublich wichtig, als dass sie diese beiden Personen durchaus sympathisch sind. Mhm. Cyril mit seiner unerträglichen Mutter, die ihn kontinuierlich kleinredet.
Und dir zeigt, warum er so ein Pedant ist. Weil du denkst mir, was für ein scheiß Pedant. Und dann verstehst du, warum.
Und du siehst, wie ihn das psychologisch fertig macht. Wie er es nicht mal schafft, ein Gespräch mit ihr durchzustehen, ohne dass er fast einen Nervenzusammenbruch hat. Und der auch durchaus Tugenden hat. Er will ja, dass Dinge richtig sind. Und er sieht
Gerechtigkeit.
Ja. Er sieht, dass Leute einen offensichtlichen Mord einfach unter den Teppich kehren, weil sie Angst haben, dass sie dann Stress von ihren Vorgesetzten bekommen.
Ja.
Weil das Regime so oppressiv ist, dass es dich halt kaputt macht, wenn du einen Fehler machst.
Ja.
Weil es keine Fehlertoleranz gibt.
Ja.
Und bei Dedra, sie ist der Underdog, weil sie die eine Frau ist im ISB.
Mhm. Das ist auch spannend. Disney hat aus den Imperialen diverse Leute gemacht. Da waren POCs und Frauen plötzlich genauso viele wie weiße Männer. Und das halte ich für, klingt jetzt blöd, ein Fehler. Die Nazis brauchen keine Diversität. Damit die Message klar wird, dass das die Nazis sind, sollten das, mögen wir, nur weiße Männer sein. Alte weiße Männer, oder?
Mhm.
Ist das okay für dich? Und Dedra ist die einzige Frau von mir.
Ja.
Und sie ist es ja nicht. Also ich glaube, sie ist die einzige Frau, aber es gibt halt auch noch, ich würde sagen, einen queeren Charakter und einen POC im ISB. Und das
aber die sind alle
braucht's nicht.
Die sind alle Ausnahmen in der Situation. Und sie ist schon sie sagt das ja selber, sie muss da sich Sachen zusammenstehlen, um ihre Beweisführung zu haben. Leute versuchen ihr ihre Fälle wegzunehmen und sie auszubooten. Und sie kämpft darum, anerkannt zu werden und gesehen zu werden, und Cyril auch.
Oder schlägt dein Gay da nicht an bei Hirt?
Doch.
Ja, okay, gut. War das nicht nur meine Interpretation?
Nee, doch.
Das ist schon deutlich.
Der pinkt. Ja. Und okay. Das sind Dinge, mit denen normalerweise Protagonisten gecodet werden.
Ja.
Dieses Underdog.
Genau. Ja.
Das ankämpfen müssen in einem starren System. Aber das sind nicht die Guten. Die lassen sich instrumentalisieren, die nutzen sich gegenseitig aus.
Sie sind natürlich by comparison die Guten im Raum. Weil die anderen,
weil die anderen
noch scheißerner zu ihnen sind.
Ja, aber sie
ihre
sind.
Mütter zum Beispiel.
Aber sie sind auch extrem wichtig. Und ich weiß, dass du gesagt hast, das Ende von Cyril.
Ja, wir haben spoilern jetzt hier.
Spoiler,
ne?
Haben wir gesagt. Cyril beginnt seine Story damit, dass er auf diesen Mord aufmerksam wird. Oder Totschlag, es war im Affekt, von Cassian, der zwei Wachleute erschossen hat. Und das dann verfolgt und sich daran festbeißt. Und Dedra hat was Ähnliches. Sie verfolgt diesen Diebstahl von Ressourcen und sagt, es gibt da einen zentralen Akteur, einen Spion, jemanden, der das Imperium unterwandert und da alle Dinge zusammenführt. Und die haben diese beiden Personen, an denen sie sich festfressen. Und am Ende sieht Cyril Andor, dreht vollkommen durch in dem Präfinale auf Gorman.
Also für mich ist das das Finale der Show. Gorman-Massaker, das Imperium hat erreicht, was es wollte. Die lehnen sich gegen sie auf. Diese Demo, ist eine friedliche Demo eigentlich, reicht, damit es eskalieren kann. Und die schießen einfach die Leute auf offener Straße nieder und es kommt zu Straßenschlachten.
Naja, sie eskalieren es ja gezielt mit einer False-Flag-Operation.
Genau, selber machen sie ja nichts Gewalttätiges. Mhm. Also lassen sie einen von ihren eigenen Leuten erschießen, damit sie eine Legitimation haben, anzugreifen. Was echt bitter ist.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Rekruten da, Cyril, Dedra, sind alle Beispiele dafür, dass der Faschismus am Ende seine eigenen Leute genauso gnadenlos verschleißt, wie die als Feinde gebrandmarkt sind. Cyril wird ausgenutzt, seine Tugenden, die vorhanden sind, werden benutzt, um ihn in einem Rädchen in den Plänen von Dedra zu machen, und sie wird wiederum benutzt, um die Pläne von Krennic voranzutreiben, beziehungsweise von ihrem fortgesetzten Partagas. Der wird von Krennic benutzt, und wir wissen, Krennic wird nur von Tarkin benutzt, der nur von Palpatine benutzt wird.
Und im Fall von Cyril?
Er stirbt, weil die Person, die der gesamte Fokus seines Lebens für die letzten Jahre war, und das ist nicht die Frau, in die er sich verliebt hat, sondern Cassian Andor, dass als er den stellt und eine Waffe auf ihn gerichtet hat, Cassian ihn fragt, wer bist du?
Genau, und das hatten wir, glaube ich, noch nie in der Serie, dass der Held nicht weiß, wer sein Nemesis ist. Weil die sind ja wirklich zwei Seiten einer Münze, die werden so aufgebaut. Und der eine hasst den anderen, der andere weiß nicht, wer das ist. Und die Verwirrung, die er da empfindet, bei der Frage, wer bist du, ist fassungslos. Er kann es nicht fassen, dass er ihn nicht kennt. Er hat 5 Jahre seines Lebens auf diesen Typen verwandt und der weiß nicht, wer er ist. Und er könnte ihn jetzt abknallen. Aber er zögert. Und das rettet Cassian das Leben. Das ist einfach krass.
Und es ist, in dem Moment ist für diesen Charakter Cyril das System, an das er glaubt, hat ihn verraten. Die Frau, mit der er zusammen ist, hat ihn verraten. Und seine Obsession war auch nicht echt. Alles zusammengebrochen.
Ja. Das Schlimme ist halt, das Tragische ist. Und deswegen ist er für mich die tragischste und spannendste Figur in Star Wars, glaube ich. Wie gesagt, er könnte ein Held sein. Aber er hat diese Propaganda vom Imperium so gefressen. Und dann gibt's im Moment, wo er wirklich sympathisiert mit diesen Rebellen, also den französischen Resistance gegen die Nazi-Besetzung. Er denkt, es geht nur darum, dass er Leute von der Rebellion rauslockt, die er dann einkassieren kann, wie Cassian. Er checkt nicht, dass er sie zu Sündenböcken macht gerade. Das versteht er bis zum Ende nicht, bis dann das Massaker kommt. Dann hat er verstanden, was er angerichtet hat, dass er daran mitschuld ist. Und anstatt dann aber zu sagen, okay, ich habe granatenmäßig Scheiße gebaut, ich muss jetzt, keine Ahnung, Einsiedler werden oder mich auf die Seite der Rebellen schlagen oder auf jeden Fall mein Leben überdenken, er hat die Zeit gar nicht. Er ist überwältigt von dem, was da um ihn rum passiert. Er kann es einfach nicht fassen. Und dann sieht er Cassian in dem Moment.
Und
dreht durch.
Ja, diese ganze extrem geladene emotionale Situation entlädt sich in Gewalt.
Ja. Also, er hätte jetzt die Wahl zu sagen, ich lasse das. Aber er sieht die Person, die alles in Gang getreten hat und sagt sich, der ist schuld daran, dass mein Leben den Bach runtergegangen ist. Alles, was gerade scheiße für mich gelaufen ist, ist nicht meine Schuld, das ist seine Schuld. Und das ist die eine Entscheidung, wenn er die anders gefällt hätte, hätte er ein Held werden können. Und so muss man sich überlegen, warum war er eigentlich da?
Selbst wenn du glaubst, dass das System dich braucht und dass du auf der Seite der Gewinner stehst, der Faschismus wird dich töten.
Irgendwann.
Weil du bedeutungslos bist für ihn. Ja.
Aber ich habe überlegt, was bringt das jetzt dem Plot? Weil der Plot mir wichtig ist. Ich dachte mir, okay, er hat Cassian von der Straße geprügelt. Wahrscheinlich hat er ihm damit das Leben gerettet. Er hat verhindert, dass Cassian Dedra erschießt. Er hat Dedra das Leben gerettet. Danach sind noch Dinge mit diesen Leuten passiert, die nicht passiert wären, wenn er nicht Cassian in der Prügelei verwickelt hätte. Und von daher, erstmal war ich enttäuscht, dass er keinen vernünftigen Arc hat, sondern dass er einfach so Game of Thrones-mäßig gekillt wird. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon ziemlich geil.
Ja, und es ist eine sehr starke Aussage.
Ja.
Dieser bedeutungslose Tod nach einem, wie sich dann herausstellt, bedeutungslosen Leben.
Und mehr spoilern wir hier nicht. Für alles andere guckt es selber.
Ich habe jetzt Lust, es nochmal zu schauen.
Lass uns das machen. Tschüss.
Tschüss.